Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com/spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken.
Hey, da kommt ein Typ in die Kneipe und geht an Dresen. Und dann sieht er an Dresen andauernd so ein weißes, kleines Pferd auf und abrennen, ne? Auf den Dresen oben drauf. Und dann fragt er so den Barkeeper: hier, was hat das mit dem Pferd auf sich? Und dann sagt er: ja, hör nur auf, glaubst mir eh nicht. Gehst du runter in den Heizungskeller, wo die Bierfässer stehen, da ist eine gute Fee, wünsch dir was, weißt du Bescheid, nicht? Alles klar, der Typ geht runter in den Heizungskeller, trifft die gute Fee, wünscht dich was, kommt wieder hoch, hat unter den Arm eine Melone und hinten dran an der Leine hat er ein kleines Schwein. Und dann sagt er so zum Barkeeper: hier, kann das sein, dass die gute Fee irgendwie schwerhörig ist? Warum? Ja, ich wollte eigentlich eine Melone. Ich wollte eigentlich 1 Million in kleinen Schein. Und was bekomme ich? Eine Melone und ein kleines Schwein. Ja, glaubst du etwas, ich wollte einen 3 cm großen Schimmel hier auf dem Tresen haben?
Das ist das Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Da sind wir wieder. Spectral Radio, Ausgabe Nummer 87. Ich bin wie immer der Danny und mit mir wie immer hier ist der Timo. Hallo.
Hi, mein Name ist Mr. Timo Agi. Du, Danny-san.
Richtig. Schön, dass du da bist.
Ja, das sollte eigentlich viel witziger und flüssiger rüberkommen und spontaner wirken.
Du, das macht gar nichts. Wir sind so auf einem so professionellen Level inzwischen hier, das geht auf keine Kuhhaut.
Was labert ihr hier von professionell? Was ist das denn? Das ist unglaublich.
Ich meine, es sieht immerhin, also wenn man uns jetzt sehen würde, also wir sehen uns ja, also du mich so eher so mit Silhouette.
Ja.
aber wenn uns die Leute sehen würden, dann würde ihnen auffallen, wie professionell wir eigentlich inzwischen aufgestellt sind. Ja, wir haben hier Stative stehen mit richtigen professionellen Mikrofonen und Kopfhörern und es sieht alles total professionell aus.
Ja.
Ja.
Ist es danke. Aber nicht.
Danke.
Ist es aber nicht. Ich möchte, nee, alles gut. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich die Leute jetzt draußen teilhaben lasse an den Ausschlägen, die ich hier aufnehme von meiner Stimme.
Bei Ausschlägen bitte zum Hautarzt gehen.
Ja, nein. Man sieht ja immer diese Ausschläge, wenn man was spricht, dann muss man sich das so vorstellen. Man sieht ja das als grafische Visualisierung. Visualisierungen sind ja oft grafischer Natur.
Ah, okay. Gut, dass du das sagst.
Das war im Testlauf ganz, ganz angenehm leise und dann war es vorhin viel zu laut, deswegen nicht loskam. Und jetzt wollte ich dir vorhin sagen, oh, es ist wieder leise, jetzt ist es aber wieder laut. Whatever. Machen wir uns nichts vor. Du musst dich damit rumschlagen, alles gut.
Danke.
Es übersteuert nicht, ist alles gut. Das interessiert keinen Menschen.
Das macht ja nichts. Interessiert das hier überhaupt jemanden? Schreibt uns doch in die Kommentare.
Das, ja, wir wissen das doch. Dass das ganz viele Leute interessiert. Ah, ich habe jetzt das Rätsel rausgefunden, glaube ich. Wenn ich leiser spreche, dann sind die Ausschläge nicht so.
Wow.
Nicht so laut.
Das heißt, wenn du leiser sprichst, dann ist die Aufnahme auch leiser. Das ist verrückt.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas hier den Pegel automatisch regelt, aber ich habe es bei unserem Videophonie-Programm ausgestellt.
Videophonie-Programm? Willst du hier keine Werbung machen?
Und bei dem Aufnahmeprogramm habe ich es auch nicht angestellt und das Mikrofon ist nicht autonom, wenn es an den Computer angeschlossen ist. Es ist sehr seltsam, was hier vor sich geht.
Okay.
Ja.
Ja, das ist live, obwohl wir nicht live sind.
Nein, aber das ist resignieren. Wenn man es ein paar Mal versucht hat, abgebrochen hat und dann irgendwann sagt man, komm jetzt.
Vielleicht ist das aber auch total egal und es klingt später oder dann halt, wenn man es hört, ne, die Leute denken sich, es klingt doch alles normal, was labern die denn da die ganze Zeit?
Ja. Dieses Ja von mir war zum Beispiel eben gerade wieder mega laut. Und du hast recht, am Ende ist es egal.
Richtig,
egal. Das wird ja auch dann normalisiert.
Ja, ich jage das ja nochmal durch ein Programm durch, dass das schön alles angleicht auf einen Pegel, ja.
Da ist das doppelt normalisiert, siehst du, das mache ich schon immer und dann normalisiert sich das.
Das ist dann so normal, dass es quasi wieder hintenrum ist.
Das ist schon wieder unnormal, so normal ist das.
Ja, das ist so normal, dass es schon wieder zum Freak wird.
Ist richtig, ja.
Verrückt.
Gott, okay, kleiner technischer Exkurs gewesen. Ja,
wie gesagt, völlig, interessiert keine Sau.
Völlig uninteressant, ja.
Ja. Dabei gibt es so spannende Sachen, die wir zu erzählen haben. Allein auch aus unserem privaten Ghostbusters-Sammelkosmos.
Ghostbusters.
Timo.
Ja.
Wir schließen gleich mal direkt an was an, was du, glaube ich, in der ersten Folge in diesem Jahr erzählt hast. Nämlich was ganz Tragisches. Und zwar ging es da um eine Winston-Statue.
Ja, das hätte ich jetzt ganz vergessen.
Ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten.
Den ganzen Tag denke ich mir, ich muss das erzählen. Ach, wir haben gar nicht so wenig zu erzählen, weil wir ein bisschen persönlich was zu erzählen haben. Hätte ich jetzt komplett vergessen. Siehst du? Wenn du dann in der Situation bist, gut, dass ich dich hab.
Tja, es geht runter wie Öl.
Ja. Ich habe mir den ganzen Tag Sorgen gemacht und die kann ich jetzt teilen. Die habe ich extra nicht mit dir geteilt, weil ich dachte, du musst das ja nicht doppelt anhören. Pass auf, also. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal zusammenfassen soll oder.
Ja, fass es ruhig nochmal zusammen.
Ich hatte ja die letzte Statue von Hollywood Collectibles damals bestellt. Und die ist ja nicht ausgeliefert oder kein europäischer Händler hat die bekommen. Und dann wollte ich die beim Hersteller bestellen, wo sie ausverkauft ist. Das war dann auch schwierig. Dann habe ich ein paar Angebote gefunden, die waren exorbitant teuer. Dann habe ich der André Hidding hat mir einen Bekannten von sich vermittelt, von dem er die Statue hat. Und mit dem habe ich dann ein bisschen geschrieben. Und der hat mir gesagt, ja, ich sehe zu. Aber anscheinend hat er die auch nicht bekommen. Ich habe dann irgendwie nichts mehr gehört. Aber wo soll er sie auch herbekommen? Weil Hersteller hat ja alles abverkauft. Und dann hatte ich jetzt neulich ein paar Downer-Tage und dachte, das muss ich jetzt sofort psychologisch reparieren, indem ich Sachen kaufe. Und ich hatte ja gar nicht daran gedacht. Du hast mitbekommen, ich habe versucht, einen Extreme Ghostbusters Slimer zu kaufen. Ja? Mit einem unverschämt niedrigen Preisvorschlag. Und ich war wirklich erleichtert, dass er dann abgelehnt wurde, weil ich eigentlich wollte ich den gar nicht kaufen. Ja, Intuitivkäufe, macht das nicht. Das ist ganz, ganz schlimm.
Ja.
Man liefert sich aus. Das ist schlimmer, als mit Leuten zu telefonieren.
Don't try this at home.
Ja, auch nicht draußen. Oder im Bus oder auf der Arbeit. Oder so. Mach das einfach nicht. Richtig. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wurde ja da nichts draus aus dem Slimer. Scroll ich halt noch mal so ein bisschen, gebe noch mal Ghostbusters. Dann wollte ich erst nach den etwas kleineren Statuen gucken, aus deren Serie ich mir vor einiger Zeit einen Louis hab kommen lassen von Iron Studios. Den glaube ich mexikanisch. Die haben mir dann aber nicht gefallen. Ich fand die dann nicht so doll. Und es ist ja auch so furchtbar, wenn das einreißt. Du musst dann alle wieder kaufen. Und dann dachte ich, jetzt bin ich bei Statuen. Jetzt habe ich's.
Bei Stadien. Ja, der Timo macht inzwischen auch Stadiontouren.
Ja, es ist so geil. Es ist so wie Trump. So. da gucke ich noch mal nach meiner Winston-Statue. Ja. Dann habe ich so ein paar Ergebnisse gefunden von Verkäufern aus USA. Und war dann ganz angetan, dass ich eine Statue gefunden habe, die umgerechnet nur um die 280 Euro gekostet hat. Man muss sich dazu vorstellen, bei dem Shop, wo ich es damals bestellt hatte, vor 2 Jahren, auch schon als wir Podcast gemacht haben, habe ich ein günstiges Angebot gefunden für 399. Das ist auch schon sehr, sehr teuer, aber es ist günstig im Vergleich zu den anderen Angeboten gewesen. Deswegen wollte ich davon auch nicht ablassen, bis ich neulich halt gecancelt habe. Und dann jetzt für 280 war verführerisch, obwohl natürlich man muss die Versandkosten dann noch draufzählen. Aber das waren dann auch nur so um die 70, keine Ahnung, Euro umgerechnet. Also es war immer noch weniger. Und, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, insgesamt habe ich um die 380 Euro bezahlt. Und es war ein eBay-Angebot, in dem das Programm für internationalen Handel oder so angewendet wurde. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt. Erfahren eBayer wissen vielleicht, was ich meine. Ich habe jetzt gerade die genaue Bezeichnung nicht. Also die Idee ist die, dass du halt im Voraus bei der Kaufabwicklung schon die Einfuhr Einfuhrabgaben und Steuern und alles Zoll mitbezahlst. Sehr großzügig, weil die Firma, die sich darum kümmert, möchte ja auch bezahlt werden.
Natürlich.
Und deswegen mag ich das normalerweise nicht, aber das war so ein Rundum-Sorglos-Paket und es war am Ende immer noch 20 Euro günstiger als mein ursprüngliches Angebot bei dem deutschen Shop. Und es ist natürlich ein Restrisiko, weil ich dachte, es ist ein privater Verkäufer, aber es ist wohl ein Comic-Shop gewesen, das ist auch gut. Und dann habe ich diesen Kauf getätigt. Und dann im Nachhinein habe ich mich gefragt, ich könnte dieses Programm für internationalen Handel mal einfach mal googeln. Ja. Und dann fand ich so ein paar bedenkliche Webergebnisse gestern Abend noch. Da waren so allerdings sehr, sehr alte Beiträge von 2013, 2014 rum, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe das alles bezahlt und der Zoll wollte trotzdem, dass ich dann noch mal Geld abdrücke. Oder ja, das läuft wohl so, dass der amerikanische Verkäufer das zu einer anderen amerikanischen Adresse schickt. Die packen es dann um es leichter zu machen und schicken es dann weiter nach Übersee. Die Idee ist, dass der amerikanische Händler halt weniger Stress hat mit Formularen und alles, weil viele sagen halt, ich will nicht nach Ausland, weil das ist mir zu viel Aufwand, kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen ist das so gedacht, wenn dieses Programm zur Anwendung kommt, wird das halt an eine Firma geschickt. Diese Firma schickt es weiter zum Endkäufer dann quasi.
Ja.
Und dann habe ich halt über diese Firma nicht viel Schönes gelesen, so nach dem Motto, ja, die packen das dann aus, verpacken das anders um und das ist dann, wenn das empfindlich ist, dann kann er so kaputt gehen und so, habe ich mich gefreut. Waren alles sehr alte Beiträge, aber ich habe keine neuen gefunden. Keine Ahnung.
Ja.
Jetzt ist das natürlich so ein, ich freue mich noch nicht drauf.
Also weiß ich nicht. Also zu diesem Programm mit diesen Einfuhrabgaben, ich habe das ja auch schon ein paar Mal jetzt gemacht, wenn ich halt was aus dem Ausland bestellt habe und das da angeboten wurde und da war alles gut. Also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Sind das auch teurere Sachen gewesen?
Ich überlege gerade.
Weil
ja, ja, also das, was du jetzt bezahlt hast, das habe ich noch nicht bezahlt. Aber ja. Ich habe auch schon also für mich recht hohe Beträge da gehabt und keine Schwierigkeiten gehabt. Also keine Ahnung. Das Ding ist halt auch, wenn das Beiträge sind, die auch noch irgendwie von 2013 sind oder so. Weiß nicht, vielleicht war dieses Programm da noch relativ frisch und war noch nicht so ausgereift. Also ich würde mir da jetzt an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Das war auch meine Hoffnung. Ich habe da nämlich irgendwann entdeckt, dieses Programm gibt's halt schon ein paar Jahre und Deutschland ist ungefähr kurz bevor diese Rezension geschrieben wurde, beigetreten. Das heißt, es war vielleicht auch einfach ein dummer Zollbeamter, der es nicht besser gewusst hat.
Ja, eben. Also das muss man ja auch immer sehen. Und ich glaube auch, dass die Plattform eBay das nicht mal anbieten würde oder das nicht mal machen würde, wenn das wirklich so gehäuft schief gelaufen wäre und es da so viele Beschwerden gegeben hätte, jetzt wirklich über Jahre, kann ich mir nicht vorstellen. Also,
ja, deswegen habe ich ja auch eigentlich ursprünglich da blind vertraut. Das ist so ein bisschen naiv. Und interessant war, dass ich halt keinerlei neueren Artikel gefunden habe.
Ja.
Der letzte war von 2017, wo sich halt jemand beschwert hat, dass die Firma, an die das in den USA geschickt wird und die das dann weiter nach EU verschickt, dass die das umverpackt hätte und das wäre wohl nicht sehr schön verpackt gewesen. Und anschließend hast du halt keinen Ansprechpartner mehr, weil der Verkäufer kann nicht dafür haften, wenn da sein Zeug umverpackt wird und eBay ist auch kein Ansprechpartner und diese Firma erreichst du nicht, also hast du halt als Käufer das Restrisiko.
Ja.
Und das ist natürlich unfreundlich, wenn du für, oder unangenehm, wenn du für 400 Euro knapp was bestellst.
Ja, das stimmt. Ich kann ja auch die Sorgen so ein bisschen verstehen, aber wie gesagt, das Ding ist ja auch, natürlich liest man eher negative Beiträge, weil Leute, die zufrieden sind, schreiben das nicht extra in irgendein Forum rein oder irgendwo, wo man Feedback geben kann. Das ist halt immer das große Problem. Negatives Feedback wird schneller und eher gegeben als positives. Und deswegen hat man da manchmal auch ein schlechtes Bild.
Ja, nee, aber jetzt hier in dieser Öffentlichkeit möchte ich trotzdem, man ist ja trotzdem unsicher ein wenig, bis es dann irgendwann kommt. Möchte ich alle Leute bitten, die Daumen für mich zu drücken, damit ich endlich meinen Winston heile bekomme. Ja. Ich mache mir eigentlich, es wäre schlimmer, wenn ich jetzt irgendwie einen Ray oder einen Egan oder so unterwegs hätte. Da würde ich mir größere Sorgen machen. Ernie Hudson ist stabiler Kerl, der ist kräftiger Mann, da geht weniger was schnell was kaputt. Aber
ja.
Trotzdem.
Der Ernie, ja. der macht das. Das ist ein Macher.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall.
Wenn der Zollbeamte den irgendwie umpackt oder so, dann sagt er, sag mal, Kollege, geht's noch?
You fool. Nee, das war BA.
Fool. Was hat er eigentlich im Deutschen statt fool gesagt? Ich weiß gar nicht, wie sie das
eigentlich. Ich glaube, der hatte im Deutschen keine dauerhafte Übersetzung dafür.
Okay.
Schade. Das ist mal so. Ja, schade, da ist echt was verloren gegangen. Ja, das ist meine Winston-Geschichte. Und jetzt bis zu diesem Punkt. Jetzt hoffen wir, dass sie gut weitergeht.
Es drücken alle die Daumen und wir warten auf deinen Bericht hier im Podcast.
Ja, ich berichte.
Cool.
Ich überlege gerade, warte mal, wenn ich gerade, habe ich noch irgendwas anderes? Nein, ich habe sonst nicht. Nee, sonst habe ich keine Sachen gekauft, habe nur verkauft.
Du hast noch verkauft?
Ich habe sonst nur verkauft, ja.
Was hast du denn verkauft?
Ich hatte noch so ein paar doppelte verpackte Kenner-Classics, Real Ghostbusters, die habe ich jetzt abgestoßen. Und dann habe ich noch ein Büchlein verkauft. Das relativiert sich dann wieder. Im Endeffekt habe ich für den Winston tatsächlich nur 250 Euro ausgegeben.
Ja, ist doch cool, wenn man sich das Geld dann wieder so ein bisschen reinholen kann. Ne?
Ja, ja. Ich vertrick's mich immer so aus. Ich meine, ich habe ja für die Real Ghostbusters ursprünglich auch Geld bezahlt. Also eigentlich habe ich da jetzt nichts eingespart, aber man muss sich selbst nur ein bisschen an der Nase herumführen.
Ja, natürlich.
Nächstchen. Und bei dir?
Ja, ein paar Käufe diesmal. Also zum einen bin ich ja momentan so ein bisschen auf der Retro-Welle und habe mir so gedacht, irgendwie fehlt mir in meinem Schrank noch ein Format der Ghostbusters-Filme und der Serien und dachte mir, Blu-rays, DVDs, was fehlt denn noch? Natürlich, VHS-Kassetten, klar. Und hab dann bei eBay Kleinanzeigen jemanden gefunden, der zwei Real Ghostbusters-Tapes angeboten hat. Und ich mir so dachte, die Varianten, die kannte ich noch nicht von Europa-Video. Und hab die einfach mal gekauft. Und jetzt habe ich sie bekommen heute und find's ganz spannend, weil ich dachte eigentlich immer, es gab nur diese Varianten, wo irgendwie zwei oder drei Folgen drauf waren.
Ja, da sagst du schon, das ist seltsam gewesen, irgendwie auch bei denen. Also hast du halt großformatige Kassetten gehabt. Also es gab ja diese großen Videohüllen.
Ja.
Und da waren dann oft drei Folgen drauf, aber der Titel der Videokassette an sich war derselbe wie bei Kleinformatigen, wo dann immer nur zwei Folgen drauf waren.
Merkwürdig.
Es ist, ja. Und dann gab's wieder diese Folgen alle auch einzeln.
Ja, ja, und das, die ich jetzt hier habe, das sind auch nur Einzelfolgen. Das ist
okay.
Also zum einen die erste Kassette mit Spiel den Gespenster Blues.
Oh Gott.
Und das andere ist die dritte Kassette mit Ein Herz voll böser Geister. Wo ich jetzt echt überlegen müsste, wie die im Deutschen nochmal hießen.
Das darfst du nicht ansprechen.
Wieso?
Ja, weil ich das natürlich dann sofort wie aus der Pistole geschossen sagen müsste. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es Ragnarok and Roll in Englisch.
Was ist eigentlich Ragnarok? Genau, stimmt. Ja. Das ist ein Herz voll böser Geister und spielt den Gespensterblues. Da bin ich gerade am überlegen. War es nicht der geisterhafte Fasching oder so?
Ja.
Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ich achte nie auf die Folgentitel. Das muss ich zu meiner
Schande. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das da muss eigentlich ein Haufen Beeps drauf.
Weißt du, was am schlimmsten ist? Dass ich gerade wieder meine Real Ghostbusters Blu-rays komplett von vorn bis hinten durchsuchte und das einfach trotzdem nicht auf dem Schirm habe. Aber ich gucke auch nicht so oft in den Episodenführer rein. Deswegen.
Ja, das ist das Problem mit den DVDs und Blu-rays. Die haben ja die deutschen Einblendungen nicht. Die Fernsehausstrahlung hatten dann irgendwie am Anfang immer so so einer schönen pinken Schrift den deutschen Titel, aber die haben jetzt, glaube ich, nur den englischen Titel.
Genau.
Ja. Aber ich meine, ich bin auch wieder, was wollen die Leute erwarten? Letzte Woche wusste ich nicht, wie meine eigene Hörspielfolge heißt, von daher. Ich fand immer den Titel Ein Herz voll böser Geister cool.
Ich finde den auch cool. Ich finde eigentlich spiel den Gespensterblues auch ganz cool. Weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie was. Ich finde ja eh, die Kassetten haben was. Also die erste, die hat ja so eine gelbe Hülle. Das sind ja auch diese kleineren Plastikhüllen. Und vorne drauf ist halt das klassische Real Ghostbusters Bild, was man ja kennt, ne, von dem berühmten Poster, von den Kenner-Toys und so weiter.
Ja.
Oft kopiert, selten erreicht. Und das finde ich halt schon cool, weil ich mag dieses Motiv total und das hat mich dann so angesprochen. Und bei dem Ein Herz voll böser Geister-Tape ist halt so ein Screenshot aus der Folge drauf. Und sehr gelacht habe ich über die Klappentexte.
Ja, bitte. Wir hören alle.
Das ist ja was, Flashback zu Folge 2 von Spectral Radio, als wir über Ghostbusters, die Geisterjäger, gesprochen haben, über den klassischen Film. Und du von deiner alten VHS-Kassette den Klappentext vorgelesen hast und wir sehr drüber gelacht haben.
Die sind Gold wert, so alte Texte.
Die sind super, ja, wirklich. Also wer diese Texte geschrieben hat, also ich bin mir nicht sicher, ob er gelobt werden soll oder ob er gehauen werden soll, aber es ist vielleicht irgendwas dazwischen. Aber ich möchte das natürlich keinem vorenthalten, deswegen möchte ich das an der Stelle hier mal rezitieren. Zu Spiel den Gespensterblues, folgender Text. Gespenster mit Pauken und Trompeten. Das musikbegeisterte New Orleans scheint diesen Ansturm auf die Gehörmuscheln schlecht zu verkraften. Die Ghostbuster ohne es, Musikspezialisten mit Geisterfanfare spielen den ungebetenen Gästen einen Abmarsch. Und ja, es steht da wirklich so. Und so ein Herz voll böser Geister. Eine Katastrophe ist es schon, wenn einem die Freundin wegläuft. Aber es ist nicht fair, deshalb dem Rest der Menschheit den Weltuntergang an den Hals zu wünschen. Jeremy scheint nicht mehr nur von allen guten Geistern verlassen, denn er versucht ernsthaft, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Lust auf Frust für andere, Jeremys neues Motto. Welches Motto können Ray, Egon, Winston und Peter dem entgegensetzen?
Ich finde die gar nicht so schlimm. Ich mag die eigentlich.
Ich fand's ein bisschen witzig.
Ja, keine Ahnung, da musste natürlich dann irgend so ein Geisterspruch rein, ja.
Natürlich.
Von allen
natürlich,
guten Geistern verlassen. Aber ja, die Folge ist sehr geil. Die hat mir immer auch in der Videofassung besser gefallen als in der Fernsehfassung. Die einzige Folge. Die andere ist in beiden Fassungen scheiße.
Ja, ich hab mir irgendwann mal ich glaube die erste Folge, wir sind die Nummer 1, da gab es ja auch eine VHS-Synchro von. Ich glaube, da haben wir auch in der Real Ghostbusters-Folge drüber gesprochen. Und das fand ich so schlimm, weil die ganze Zeit auf Winston herumgehackt wurde. Und es war einfach komplett ekelhaft rassistisch und widerlich. Da dachte ich mir auch so, ey, das war schon früher nicht geil. Kann mir keiner erzählen.
Nee, das ist unglaublich, dass man sich darüber keinen Kopf gemacht hat. Ja. Das hat ja auch nichts mit übertriebener Political Correctness heutzutage zu tun. Wenn man sich damals halt grundsätzlich scheiße benommen hat.
Ja. Das ist auch in einer Vehemenz, also wirklich, ne, das sind ja schon irgendwie die ersten 5 Sätze oder so und die ganze Zeit wird auf Winstons Hautfarbe rumgehackt und ich denke mir so, was?
Ja, das ist wirklich so. Das ist das eine und das andere ist, dass Peter ständig alles Banane findet.
Ja, stimmt, das fiel mir auch auf. So bekloppt.
Das ist übrigens auch hier bei der Folge, dass die so politisch unkorrekt ist. Es fällt mir gerade wieder ein. Gut, dass mir das nicht im Nachhinein.
Natürlich.
Die sitzen irgendwann bei, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die heißt Cindy, die Ex-Freundin von dem Typen, der die Welt untergehen lassen will. Und sie zeigt ihnen halt die Ghostbusters alte Fotos und so. Und da ist auch ein Bild von dem Detilio, der entstellt ist. Mhm. Und ich weiß nicht, entweder Peter oder Winston, ich glaube, Peter fragt dann, wer ist denn der Krüppel da?
Alter, wie fies ist das denn?
Das ist heftig.
Gar nicht. Ey, heute undenkbar. Undenkbar. Ja. Das war schon früher nicht cool. Also.
In der Fernsehfassung, nur zum Vergleich, wird irgendwas gesagt von wegen, wer ist denn sein Freund da?
Ja. Ist auch ein bisschen respektvoller, ne?
Ja, ja.
Aber trotzdem muss ich sagen, ich würde mir die Kassetten eigentlich echt gerne mal irgendwie angucken, obwohl, wir haben es ja schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich inzwischen, wenn man sich VHS-Kassetten anguckt, ich glaube, da ist man von Blu-rays und so weiter inzwischen so verwöhnt, da kann man echt nur enttäuscht werden eigentlich, oder?
Das Einzige, was du halt machen kannst, ist, wenn du jetzt keinen Bock hast, deinen Videorekorder anzuschließen und das verwaschene Bild zu sehen, ist halt entsprechend, du siehst ja, was für Folgen auf Video raus sind und dann legst du die Blu-ray ein oder DVD und guckst dir halt einfach, das switcht dir die,
ja, stimmt,
die Spracheinstellung, ja, halt. Das ist ein bisschen schade, weil die haben damals zwar hinten drauf geruckt, 20 VHS-Synchros mit dabei, aber nicht bei welchen Folgen die sind, das musst du selbst wissen. Und wenn du da nicht einfach mal willkürlich die Sprachspur switcht, dann findest du das nicht raus.
Man erkennt es doch. Zumindest ja? in dem Blu-ray-Booklet ist es mir aufgefallen. Bei den DVDs müsste ich es jetzt nochmal vergleichen. Aber es sind bei den Folgen, wo die VHS-Synchros dabei sind, steht in Klammern immer der alternative Titel dahinter.
Okay. Ja, dann ist das naheliegend. Was definitiv nicht irgendwo angegeben ist, ist, die haben tatsächlich. Und zwar gab es zuerst auf der Time Life Box, die 2008 oder 2009 erschienen ist, in USA only. Das war diese DVD-Box, die in diesem Feuerwehrhaus-Design,
ach, so geil, ey,
rauskam. Da gab es halt auch alternative Tracks, nur mit Soundeffekten und Musik. Und das hat Turbine hier auch übernommen. Aber da gibt es wirklich null Angaben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwo im Kommentar mal gelesen habe, ja, ich habe da Folge geguckt und da hat ja der Ton gefehlt, also die Sprache. Es ist defekt gewesen. Ich dachte, nein, so ist das nicht.
Einfach mal die Sprache umstellen.
Ja, da haben die einfach so ein Bonus-Feature übernommen und haben das nirgendwo angegeben, noch nicht mal hinten irgendwie drauf verwiesen. Ja, ja gut, die Folgen sind jetzt auch nicht so prall, nur mit Soundeffekten und Musik.
Aber ich kann ja wirklich nur jedem nahelegen, haben wir schon mal gemacht, aber es sei noch mal hier erwähnt, wer die Serie noch nicht komplett vorliegen hat, unbedingt die DVD-Box holen. Die Blu-ray-Box gibt's inzwischen nicht mehr. Da ist auch das, es gab ja zwischendurch mal dieses Mediabook, das ist ausverkauft gewesen.
Pardon.
Ja. Danke. Und dann gab es ja noch mal so eine Auflage in so einem normalen Blu-ray-Amaray-Case, also in so einer Plastikhülle. Ist inzwischen auch ausverkauft, so viel ich weiß. Ist auch bei Turbine selbst im Shop komplett raus. Die DVD-Box kann man größtenteils noch bekommen. Da gab es ja jetzt so eine Neuauflage. Auch in so einer schlichten, fetten Box. Fühlt sich ein bisschen auch an, wie so eine, als hätte man so eine VHS-Kassette in der Hand. Irgendwie ist schon ganz, ganz witzig. Hat ein bisschen Retro-Feeling. Unbedingt zuschlagen, lohnt sich. Ist, weiß ich nicht, ist echt liebevoll gemacht. Und der Timo hat ja auch ein bisschen dran mitgearbeitet.
Ja, naja. Ja.
Ich find, dass das Vorwort, was du geschrieben hast, finde ich echt schön. Das lese ich immer wieder gerne.
Ja, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich das schon so oft erwähnt habe, dass ich mich irgendwie, irgendwann denkt man sich, also okay, ich will jetzt nicht mehr drüber sprechen.
Ja, okay,
das ist mir unangenehm.
Ja, du musst ja auch nicht drauf reagieren. Ich wollte einfach noch ein bisschen Lob da lassen und wollte halt die Box nochmal empfehlen.
Neulich bei Facebook wieder so ein Ami, hier, ich habe mir die deutsche Blu-ray-Box gekauft, die ist total geil, ist besser als das, was wir hier haben. Und ich bin immer versucht, unten drunter zu schreiben, ja, liest immer das Vorwort durch, das ist von mir.
Jag's mal durch einen Google-Übersetzer.
Dazu muss ich übrigens mal sagen, was ganz schlimm ist, ist hinten, was hinten auf der DVD-Box draufsteht. Da haben die einfach einen Teiltext von mir genommen und selbst was ganz Unqualifiziertes dazwischen reingefügt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was da draufsteht. Also ein Stück von meinem Text und dann auf einmal steht dann zwischendrin, die Serie kam 2 Jahre nach dem ersten Film raus und 3 Jahre vor dem nächsten Film. Einfach so. Und du denkst dir so, hä, was ist das für eine Information für das Cover hinten? Warum?
Tja. Aber trotz allem muss man Turbine ja echt loben dafür. Also die Box ist echt toll geworden und die haben sich echt Mühe gemacht. Und da kann man auch echt mal ein fettes Lob da lassen.
Ja. Fettes Lob.
Ich meine, wenn sogar Menschen in den USA sagen, dass die deutsche Box geiler ist, ja, ich bitte dich.
Siehst du? Ja, die ist.
Entschuldigung.
Ja? Entschuldigung. Nee, letzten USA, also ich glaube, diese Time-Life-Box, die rausgekommen ist, war die letzte Komplett-Box. Und da waren wirklich noch alle Folgen drauf, komplett von der Real Ghostbusters-Serie und ja auch die Slimer-Sachen, die jetzt auch bei unserer deutschen Box drauf sind. Mhm. Und danach gab es zwar immer mal wieder Veröffentlichungen der Serie, allerdings nur auf DVD. Und da fehlten aber am Ende 20, 30, 40 Folgen immer. Und das Lustige war, ich kann mich noch dran erinnern, als wir damals in Kontakt mit Turbine standen. Und die hatten ja auch dann irgendwie diese Time-Life-Box und hatten irgendwie alle Folgen halt. Und dann gab es noch eine Auseinandersetzung mit Sony, weil Sony fest und steif behauptet hat, diese letzten Folgen gibt's überhaupt nicht.
Was?
Letzten 20, 30. Okay. Ja, die fehlen halt auch bei allen. Also die Serie wäre auch zwischendurch bei Netflix und ist, glaube ich, immer noch bei Amazon Prime im Moment bei uns und bei denen ja auch. Und du findest halt, diese letzten Folgen sind einfach verschwunden, die sind weg. Und Turbine musste mit Sony oder gegen Sony kämpfen damals, weil die einfach behauptet haben, die haben denen halt irgendwie diese Folgen geliefert und, ja, und am Ende fehlten halt 20, 30 Folgen. Dann haben wir gesagt, ja, wo sind diese letzten Folgen? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wir sind alle. Und dann schrieben die uns wieder, also Turbine schrieb uns wieder an und wir haben gesagt, nein, auf keinen Fall, ihr guckt euch eure eigene Time-Life-Box an, die sind da hinten drauf. Ja. Und dann hat das ewig gedauert und war ein Megakampf, warum auch immer. Und das ist natürlich auch geil für die Amis, wenn die dann unsere deutsche Blu-ray kaufen oder DVD-Box, da ist halt alles drauf.
Ja.
Und auch in deren Sprache.
Aber das ist auch so ein Ding, da verstehe ich einfach Sony so gar nicht. Also, weiß nicht, das ist so, also die behandeln ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie extrem nachlässig Extreme Ghostbusters behandelt wird, wo es wahrscheinlich niemals in diesem Leben eine Blu-ray-Box oder was auch immer geben wird. Können sie sich auch sonst wohin schieben. Liebe Grüße an Sony. Und aber auch bei The Real Ghostbusters habe ich so das Gefühl, also das ist alles auch so ein bisschen widerwillig erschienen, so was da kam. Also die Time-Life-Box, das war irgendwie, glaube ich, so einmal, wo Sony gesagt hat, so komm, jetzt mal was Geiles. So.
Auch nicht.
Auch nicht?
Auch nicht. Nein, das ist ja unter dem Label Time-Life erschienen und Time-Life, ein externes Label, die sich bemüht haben um die Serie und dann total liebevoll was produziert haben. Sony hat dann halt, war nur der Rechtegeber, so wie das hier war mit Turbine. Die Sony, direkten Sony-Veröffentlichungen, die Jahre drauf kamen, die waren ja total lieblos. Das war einfach nur 0815-Menü mit den Folgen drauf.
Ich finde das so traurig, wirklich. Also
die Time-Life-Box damals, da waren ja Audiokommentare zu verschiedenen Folgen drauf.
Ja.
Du konntest bei einigen Folgen konntest du am Anfang Ansprachen der jeweiligen Schreiber oder Voice Talents halt angucken oder optional anwählen. Es gab Videokommentare, wo du halt die Folge in der Ecke gesehen hast vom Bild und in der anderen Ecke hast du halt 3, 4, 5 Leute auf der Couch gesehen, Illustratoren, Produzenten, Voice Talents und die das kommentiert, das ist mega geil gewesen. Dieser Promo-Pilot war zuerst mal zu sehen, dieser etwas längere Vorspann quasi, den hat man vorher auch noch nicht gesehen. Das war super.
Ja, ganz super. Die Box, die, also wenn es die mal wieder zu einem, sag ich mal, bezahlbaren Preis irgendwo geben würde, die würde ich mal auch glatt noch mal holen. Allein schon, ja, weil die so schön gemacht ist. Also, das ist.
Ja, die ist wirklich toll, aber findest du nicht mehr. Das ist das Problem. Also Time Life hat jetzt auch nicht mehr die Rechte, du kannst nicht mehr nachproduzieren. Sony hat eh kein Interesse daran. Und ich glaube, die sind so nach oben geschossen. Das ist der Hammer.
Ja. Aber die deutsche Box ist ja auch sehr, sehr geil, wie wir gerade festgestellt haben.
Die ist sehr, sehr geil. Die wäre noch geiler, wenn Turbine uns all das hätte machen lassen, was die Amis mit ihrer Time Life Box gemacht haben. Ja, wir wollten ja auch Audiokommentare und Videokommentare, aber wollten sie uns ja nicht machen lassen.
Schweine.
Aber trotzdem.
Das wär,
ja, was ist denn da los gewesen, Phil Friedrichs? Ich rede mit dir.
Aber, nein, liebe Grüße. Aber, Timo, verrückte Idee. Ja. Könnten wir doch als Podcast-Rubrik machen.
Das könnten wir machen, ja. Das, ja, bin ich sofort dabei.
Das wäre doch mal eine Variante, dass wir einfach mal irgendwie ausgesuchte Folgen nehmen und dafür einen Audiokommentar einsprechen. Dann können die Leute die Folge gucken und uns nebenbei auf dem Ohr haben und wir erzählen was dazu.
Das wäre aber auch was, das machen wir natürlich auf jeden Fall, aber um nochmal auf das Format DVD oder Blu-ray zurückzukommen, das wäre tatsächlich noch was, sollte sich irgendeines Tages doch nochmal jemand finden, der Interesse hat, Extreme Ghostbusters offiziell rauszugeben, auf so einem Format, ja? Dann wäre das natürlich wieder irgendwie, es muss ja nicht Sony selbst sein, vielleicht battelt ein kleines Studio oder ein kleiner Verleiher da wieder irgendwie mit Sony und kriegt dann einen Zuschlag. Dann wäre das wieder ein Angebot von mir, Audiokommentare einzusprechen. Da bist du dabei, oder?
Da wäre ich auf jeden Fall dabei, ja. Da hätte ich auch echt viel zu erzählen. Also das, da könnten wir alle 40 Folgen voll machen von mir aus. Also da hätte ich Bock drauf, wirklich. Also das ist ja was, wir haben ja im Privaten schon oft drüber gesprochen, aber eine Firma, die ich echt favorisieren würde, wäre PDAX.
Ja.
PDAX, für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist ein Label, die bringen alle möglichen alten Serien raus, die irgendwie, wo man auch so eigentlich immer dachte, dass die lange verschollen sind. Also die haben sowas wie Street Sharks, haben die komplett rausgebracht. Die haben dieses Super Mario Brothers Super Show rausgebracht, Mummies Alive und so ein Kram, wo sich keine Sau für interessiert hat.
Entschuldigung, bitte, aber dieser Titel Mummies Alive kommt bei mir immer falsch ja, an.
Komm. Mills Alive. Jedenfalls, die haben das Spannende, wo man auch wieder sieht, wie sehr die sich eben auch bemühen und was sie teilweise eben auch für Kohle investieren in das Zeug. Die haben, ich glaube, vor 2 Jahren so einen alten, verschollenen John Cleese-Film herausgebracht. Das war ein Sherlock Holmes-Film, der übrigens völlig bekloppt ist. Also John Cleese spielt quasi Sherlock Holmes Vetter oder wie auch immer, der einfach komplett dumm ist, total debil. Und es ist halt so ein Kurzfilm, der geht, glaube ich, 50 Minuten oder so. Ist super, super lustig, allein wegen John Cleese halt. Den haben die veröffentlicht.
Also, ja, geil.
Das ist, und halt auf Deutsch und im Originalton kannst beides anwählen. Oder eben auch die deutschen Monty Python-Folgen. Monty Pythons Fliegender Zirkus. Das sind Folgen, die von Alfred Biolek produziert worden sind und die in Deutschland gedreht worden sind. In der ersten Folge davon versuchen die Pythons auch selber Deutsch zu sprechen. Das ist super skurril, super lustig. Das haben die auch veröffentlicht. Also PDAX wäre für mich echt ein ganz großer Favorit.
Ja, das wäre vielleicht auch mal eine Nachfrage wert. Vielleicht kann man da ja mal was, zumindest Interesse von deren Seite anleiern.
Also ich glaube, ich schreibe die mal an und frag mal nach, ob es da Pläne gibt und werd das mal kundtun, dass man da auch durchaus gewillt wäre, einen Audiokommentar einzusprechen.
Ja. Ja, das sofort dabei, auf jeden Fall. Es ist fehlt es, das bietet sich ja auch an, das ist ja dasselbe wie bei Turbine. Diese kleinen Labels, die, das sind halt noch Leute, die Leidenschaft verstehen.
Ha? Ja, eben.
Also, die können das nachvollziehen und dann sind so Veröffentlichungen halt auch wesentlich liebevoller, als wenn die großen Label oder Rechteinhaber da selbst was raushauen.
Ja.
Und dann halt einfach, ja, das wäre ganz schön, ja. Dann wäre natürlich cool, wenn sie direkt eine neue deutsche Synchronisation aufsetzen und diese alte Sat.1-Synchro wegschmeißen.
Wobei ich ja echt mal wieder Bock hätte, einfach so, um mich einfach auch mal nochmal drüber aufzuregen, wie schlecht es ist, einfach nochmal die deutsche Version irgendwo zu hören oder zu gucken.
Ja, das finde ich schon witzig. Das ist, nee, das, da muss ein neuer Deutscher. Hier, ich hol mein Team. Ich biete das PDAX an. 0 Euro. Die müssen uns nur die Studios zur Verfügung stellen. Und dann machen wir das.
Alter, das wäre ein krasser Deal, oder? wenn sich jetzt was tut, ne, das wäre ja gigantisch.
Ja, sollen sie mal machen. Bin sofort dabei.
Richtig.
Vielleicht kann man sie ein bisschen locken mit der, jetzt mit dem anstehenden Film und so.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Nein, ich hatte ja noch ein paar Einkäufe, von denen ich noch berichten wollte. Wobei gerade beim Thema VHS waren, ich habe mir noch aus den USA diese Digitally Remastered Varianten geholt von den Filmen. Ich habe ja einmal den ersten Film mit dem Cover, wo man die vier Jungs sieht, auf dem Dach von dem Shandor-Gebäude und Slimer, der im Hintergrund so hochfliegt, und das skurrile Cover vom zweiten Film, wo man komischerweise Winston nicht sieht.
Und ja, weil das ein Produktionsfoto vom ersten Film ist, wo so billig mit Photoshop das Logo von dem zweiten auf die Anzüge drauf.
Ich find's aber auch total schön, wie die von den Posen her so stehen, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dass die Protonenstrahlen die Scuderi-Brüder so festhalten, die oben drüber fliegen. Das sieht so seltsam aus, aber ich find's irgendwie cool von der Farbgebung her und so. Ich mag die irgendwie trotzdem.
Ich finde auch diese Cover, man muss ja dazu sagen, die sind 99 rausgekommen. Und das waren eigentlich die Cover, die für die DVDs gemacht haben. Damals, DVD ist ja das Top-Medium. Und dann sind die natürlich auch für VHS verwertet worden quasi. Dann kamen diese Cover dann auch drauf. Ich fand das erste immer richtig cool. Mhm. Richtig ein cooler Photoshop-Job. Ja. Ja, das sah cool aus. Die stehen auch so ein bisschen im Nebel und so. Ja. Und Slimer dann oben drüber. Ja. Und das zweite fand ich so lieblos wieder dahin gewuselt. Das sah überhaupt nichts aus, auch wie die da, also erstmal, du sagst ja selbst, von der Position her macht's keinen Sinn, wie sie, und dann auch diese Strahlen selbst, das ist so schlecht gemacht. Furchtbar. Das ist das einzig Coole, was ich an diesem zweiten, ich weiß nicht, ob es auf der VHS auch drauf ist, das stand auf der DVD damals, beim ersten stand ja We're Ready to Believe You und beim zweiten stand Be Ready to Believe Us.
Steht da auch drauf,
das fand ich eine coole Variation.
Finde ich auch cool, ja.
Und hast du auch hinten auf der Rückseite diese Photoshop-Montage von den ganzen Polizeiautos und Polizisten, die bewaffnet sind, auf die Freiheitsstatue dann? Fand ich auch sehr cool. Hat nicht viel mit dem Film zu tun, aber.
Ich finde auch die Rückseite vom ersten Teil sehr, sehr cool.
Mit Dana auf dem Ecto 1.
Ich finde, das hat von der Gestaltung her total was. Weiß nicht, ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Auch wenn es halt, wenn man sieht, dass es halt irgendwie zusammen gefotoshoppt ist, aber weiß nicht, ich mag es irgendwie. Ich finde die cool, freue mich drauf.
Ja, das war ganz gut. Ja.
Und ich habe mir endlich mal, da warst du live dabei, das Real Ghostbusters Brettspiel, das 3D-Spiel mit List und Tücke nochmal gekauft. Ja, obwohl ich schon habe, aber mein altes Spiel, was ich hier habe, das sieht so zerlumpt aus, das habe ich halt schon in einem echt schlechten Zustand gekauft und es wurde vom Spielen dann nicht besser. Das kannst du halt kaum noch sicher zusammensetzen. Das ist halt so verwelkt und kaputt. Und ich habe ein echt richtig gut erhaltenes Exemplar gefunden. Das sieht so top aus. Also auch die Karten alle in so Schutzhüllen drin und so. Das ist mega geil. Da freue ich mich drauf. Also da werde ich mein altes Exemplar abstoßen.
Das Problem ist, du freust dich jetzt total, weil es im Top-Zustand ist und du musst dir das dann so vorstellen. Folgendes wird passieren, das prognostiziere ich dir. Das ist dann irgendwo in Deutschland im Postverteilerzentrum, da liegt es dann. Ja, schön verpackt, aber es ist natürlich alles nur Pappe. Und dann von oben fliegt meine Winston-Statue drauf. Bumm. Ja? Von der Statue bricht der Kopf ab und dein Spiel ist so wie dein altes Spiel.
Ja, so wird's passieren. Danke, Timo.
Natürlich.
Danke. Ich find's schön, dass du mich so aufbaust und meine Vorfreude mit Füßen trittst.
Ich meine, ich habe die größere A-Karte gezogen, wenn es passieren sollte.
Ey, ich möchte das Spiel auch schon gern haben, ja. Also,
so ist es nicht.
Das hat einen größeren emotionalen Wert, mein Lieber.
Pass auf, wir machen das ganz einfach. Wenn jetzt meine Winston-Statue auf dein gut erhaltenes Spiel fallen sollte und die Winston-Statue geht nicht kaputt, aber dein Spiel geht kaputt, bekommst du meins. Weil dann ist ja mein Winston dran schuld.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie gut deins erhalten war.
Ganz dafür, dass es ordentlich bespielt ist und uralt, ne, uralt sind es ja alle, aber ordentlich bespielt, eigentlich gut.
War das dein Exemplar, was man in dem Artikel darüber mal sehen konnte? Du hast, glaube ich, vor ein paar Jahren mal einen Artikel über das Spiel gemacht.
Ich glaube, da waren Bilder von extern und von mir. Ah, okay. Also, ich habe mal, wir haben mal extra für einen Artikel eine Runde gespielt vor ein paar Jahren. Und da war ein Kumpel von mir, war, glaube ich, Winston und ich war Igen natürlich.
Macht Sinn, ja.
Wenn das Bilder sind, wo man Winston und Igen sieht, dann sind das meine.
Ah, okay, verstehe.
Wieso, hast du irgendwas gesehen, was nicht stimmt oder was nicht gut war?
Nee, dann war es gut erhalten. Dann wollte ich gerade sagen, dann passt das.
Es ist ein Wunder. Ich hatte das ja damals ganz oft sogar in der Schule. Wir hatten immer so Spieltage irgendwie. Da haben verschiedene Leute irgendwie so Brettspiele mitgebracht. Und das war dann auch immer so voll der Hit. Ghostbusters. Mhm. Ich war dann immer beliebt mit Ghostbusters. Aber irgendwie ist es immer noch fit. Deswegen habe ich es auch noch nicht ersetzt. Weil ich kann es ja auch durch ein Klar, wenn es schon so runtergerobt ist wie jetzt deins, dann willst du halt irgendwann mal ein neues haben. Aber solange es noch spielbar ist, hat es natürlich auch einen Retro-Charme, weil es meins ist.
Ja, natürlich, klar.
Steht auch noch mein Name oben drauf. Habe ich mit Kuli draufgeschrieben damals, damit, wenn es in der Schule verloren geht, die Leute wissen, wem es gehört.
Natürlich.
Ja. So ist das.
Ja.
Und hast du noch was bestellt?
Nö.
Das stimmt ja gar nicht, das ist ein Mikrofonarm. Mikrofon haben und willst keinen wissen lassen. Das ist unglaublich.
Weil es kein kratzt, ob ich jetzt Mikrofonarm habe. Ich klinge nicht schlechter oder besser als beim letzten Mal. Ja, ich habe ja vorhin so ein Tischstativ gehabt und jetzt habe ich mir, genau wie du es ja auch hast, so einen Stativarm für mein Mikrofon geholt und ich bin mir gerade immer noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt besser finde. Ich weiß nicht, es kommt mir beides irgendwie komisch vor. Ich glaube, ich wechsle doch wieder zum Tischständer. Ich weiß es nicht.
Das ist vielleicht einfach ungewohnt.
Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie merkwürdig, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ganz komisch. Naja.
Ich überlege gerade, haben wir noch was Persönliches? Es ist noch etwas, was nicht in die News gehört, was mir eingefallen ist. Das haben wir letztes Mal unterschlagen oder vergessen oder waren nicht informiert oder so. Das gehört nicht in die aktuelle News rein, aber man kann es vielleicht noch erwähnen. Und zwar geht es um Mancher. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ach, danke. Ich hätte es auch vergessen. Danke. Danke, dass du es erwähnst.
Ja.
Wir waren dumm. Man kann es doch direkt so sagen. Wir waren einfach unfassbar dumm letztes Mal.
Ja, was heißt dumm? Also ich glaube, jeder hat so dieses Bild so vor Augen gehabt, aber wir haben es halt nicht einordnen können, weil wir jetzt auch keine Biologen sind.
Also um's noch mal kurz zusammenzufassen für diejenigen, die letzte Folge noch nicht gehört haben. In der letzten Folge haben wir über ein Bild von Muncher, dem neuen Geist in Ghostbusters Legacy, gesprochen und haben halt Vergleiche gezogen und eine Raupe sieht aus wie die Raupe in Alice im Wunderland, bla bla bla. Und dann kam der Timo und schrieb mir eine Nachricht bei WhatsApp und fragte mich, ob ich eigentlich das Bärtierchen kenne.
Ja.
Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Kanntest du das Bärtierchen?
Ja, ich kannte es. Und als du mir das geschrieben hast, da fiel es mir sofort ein und ich dachte mir, nein! Warum sind wir darauf nicht gekommen?
Ich kannte dieses Vieh. Ich wusste, dass es ein Tier gibt, das so aussieht, aber die Begrifflichkeit Bärtierchen war mir nicht ganz klar. Also es ist eigentlich das Milnesium tardigradum. Das ist euch sicher allen klar.
Natürlich, ja.
Soll ich mal vorlesen aus Wiki?
Ja, mach mal bitte.
Bärtierchen, auch Wasserbären genannt, bilden einen Tierstamm innerhalb der Häutungstiere. Die meistens weniger als einen Millimeter großen achtbeinigen Tiere erinnern durch ihr Aussehen und ihre tapsig wirkende Fortbewegungsweise etwas an Bären, was zu ihrer Bezeichnung im deutschen Sprachraum führte. Auch ihr wissenschaftlicher Name, Zusammensetzung aus Lateinisch Tardus, langsam, und Gradus, Schrift, geht auf die langsame Fortbewegung zurück. Tralalala. Also es sind ganz kleine Tierchen, nicht mal einen Millimeter groß und sehen aus wie Mancher. Mancher sieht ein bisschen, also
es, also allein, also die Körperform und die Arme, ich bitte dich, das ist 100 pro vom Bärtierchen inspiriert, das kann mir keiner erzählen.
Ja, es ist ein Bärtierchen mit Marlon Brando-Gesicht.
Richtig. Und jetzt pass auf, weil da können wir noch weiter Wikipedia zitieren, weil dann habe ich einen Satz gelesen, da hat's mir förmlich die Socken ausgezogen. Ja, pass auf. Zu ihrem Beutespektrum gehören Protozoen, Rädertierchen und Fadenwürmer, aber auch andere Bärtierchen. Einige marine Arten leben als Ektoparasiten auf der Haut von Seewalzen, bla bla bla. Das ist doch schon Beweis genug, oder? Das ist ein Ektoparasit. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ein Ektoparasit.
Das ist unglaublich. Ja, da bin ich auch vorbereitet. Ich bin jetzt vorbereitet. Guck mal hier. Und zwar die Ektoparasiten. Dr. Inge Spengler, der das alles vorher zurecht googelt.
Natürlich, natürlich.
Von Ekto, griechisch, Parasitos, gleich Schmarotzer. Außenschmarotzer, also Ekto ist nichts anderes als außen, Endo ist innen, das wusste ich tatsächlich, Endo ist innen, gibt auch Endoplasma. Außenschmarotzer, Organismen, die an der Oberfläche anderer Organismen längere Zeit parasitisch Nahrung entnehmen. Das ist, man spricht hier vom Ektoparasitismus. Also, das ist...
Also wenn das im Film nicht irgendwie erwähnt wird, dann bin ich schon fast enttäuscht, ne? Also Jason, Chance vertan, ne? Das Bärtierchen.
Vielleicht ist das auch einfach so für sich genial. Aber Phoebe soll ja so hochintelligent sein und gebildet. Vielleicht kann sie das dann, sagt sie, oh, guck doch mal hier, ein Bärtierchen.
Bärtierchen,
ein
groß. Wahrscheinlich, ja.
Kann ja sein. Wir werden es sehen. Also wenn ihr mal Bärtierchen googeln wollt, dann seht ihr einen Mancher oder ganz viele Mancher.
Richtig.
Nur halt nicht so schön lächelnd.
Eher mit so einem Gesicht, das ein bisschen wie die Öffnung hintenrum aussieht.
Ach, das ist, ach Gott.
Nun ja.
Asexuelle Fortpflanzung, sexuelle Fortpflanzung. Nee, das interessiert uns jetzt
hier nicht. Das interessiert nicht. Wollen wir in die News reingehen?
Ja, lass uns in die News reingehen.
Gut.
Spectre Radio News.
Die News. Was gibt's da zu lachen?
Ist doch so laut und unerwartet.
Entschuldigung, die News. Ja, also, zuerst mal eine Sache, die jetzt nicht auf deiner Seite auftaucht, die ich ja wie immer als Quelle benutze, um die neuesten News im Spectral Radio zu besprechen, dem Ghostbusters Deutschland Podcast. Steht doch vorne drauf, sehr egal. Der Ghost Popper, du hast ihn ja schon erwähnt, letzten Mal.
Ja.
Du hast ihn dir ja bestellt, ne?
Ich habe ihn bestellt, ja.
Aber noch nicht bekommen, oder?
Nein, nein, nein. Ich überlege mir auch, ob ich nochmal bestelle.
Warum?
Weil ich den eingepackt geil finde. Ich finde den toll. Die Verpackung so toll. Die Verpackung konnte ich mir hier oben über meinen Schreibtisch noch so hinstellen, so schön. Aber ich will auch damit spielen, obwohl ich den alten habe zum Spielen. Aber weiß ich nicht. Der ist ja so verdammt günstig. Das ist ernsthaft, wenn du so viel Geld für einen Winston ausgibst. Das fällt doch dann gar nicht mehr auf, ob jetzt ein, zwei. Kannst du doch noch 3, 4 Ghost Popper mitnehmen.
Das ist ja geil. Ja, ja, mach mal. Nee, der Ghost Popper erscheint oder erschien ja dieser Tage und unser Lieblingskanal oder so, Geek Dad Live, hat mal wieder eine Review gedroppt dazu. Und hat den neuen Ghost Popper mit dem alten Klassiker verglichen und war ganz spannend.
Ja, fand ich auch. Ich finde auch diese neue blaue Farbe total schön. Die passt gut.
Ja.
Hab kein Problem mehr damit. Das war ja sehr irritierend am Anfang, aber es ist jetzt nicht mehr so.
Ja, weil man halt den alten kennt, ne? Und das ist halt, wobei, es macht ja auch aus Sinn, oder es ergibt Sinn, Entschuldigung, wie er es erklärt hat im Video, dass man das ja eher auch so ein bisschen den Farben in der Serie The Real Ghostbusters angeglichen hat. Die ersten Roleplay-Toys, die beiden, der Ghost Popper und der Ghost Zapper war das, ne?
Ja.
Genau. Die waren ja halt noch schwarz und erst danach sind die ja dann blau gewesen, die Roleplay-Toys.
Ja, genau. Aber es passt ja, wir haben es auch schon mal gesagt, das passt ja dann auch zu den anderen Roleplay-Toys, die dann neu rauskommen.
Genau.
Farblich. Ich finde das sowieso, ich weiß nicht, ich fand den alten immer cool, aber das ist irgendwie für mich genauso retro jetzt. Finde ich toll. Aber ich muss halt zwei davon haben, irgendwie auf kurz oder lang, weil das Problem ist auch damals schon gewesen. Es ist ja bei anderen Sachen, die kannst du vielleicht auspacken, die Packung bleibt heile und so, wenn du ein Packungsfan bist, aber da musst du halt, hinten musst du halt die Geister ausschneiden aus der Packung selbst, so Pappgeisterchen, um die dann wegzupoppen.
Ach Gott.
Ja, und dann bleibt nicht mehr viel über von der Packung. Trivia, ich habe meinen ersten Ghost Popper damals von meinen Eltern gekauft bekommen auf dem Appleboy-Fest.
Ach.
Ja, zu gut hochdeutsch auf dem Apfelwein-Fest. Wir haben
ja, ich hab das verstanden.
Ja, ich weiß ja nicht, wenn muss ich ja noch mal allgemein hochdeutsch sagen.
Ich glaube, die meisten wissen, was Appleboy ist, oder?
Das war so cool, weil er damals schon irgendwie so ein offenes Fenster gehabt, wo du dann, ach, ich liebe das Ding, es ist wunderschön. Wunderschön. Mehr gibt es dann, wenn ich das Ding rezensiere, hier live für euch.
Ich bin gespannt.
Ja. Du kannst das dann auch sehen. Wir sehen uns bitte? Ja dann. Egal. Unqualifizierter Beitrag. Entschuldige bitte.
Ja. Es gab ja durchaus so ein paar Unterschiede zum Original, also kleine minimale, die aber wohl anscheinend auffallen. Also ich bin gespannt.
Ja, das Einzige, was ich schade finde, den Unterschied ist, der hat vorne irgendwie so ein Element, wo halt dann die Druckluft durchkommt. Und da sind so kleine Schlitze. Und du siehst halt was Rotes dahinter. Und diese Schlitze, die sind dünner als früher. Das gefällt mir nicht so. Da weiß ich nicht, warum das so sein muss, aber. Und er ist halt vollgepackt mit Safety-Hinweisen auf der Unterseite.
Wobei ich da ja sagen muss, also wenn sich da Leute drüber beschweren, habt ihr schon mal einen Proton-Pack gesehen?
Das ist der Hammer.
Das ist auch voll mit Warnstickern.
Ist auch lustig, dass halt irgendwie auf der neuen Großpopper-Verpackung der Junge hat halt eine Schutzbrille auf. Damit er bloß keinen Pop sich selbst ins Auge schießt.
Das fand ich ja schon ein bisschen, also für so ein Bild fand ich das irgendwie ein bisschen übertrieben, aber irgendwie. Gut, das ist halt so.
Man muss ja auch ganz vorsichtig sein, das wird ja auch immer schlimmer in den USA, ja, wenn sich da ein Kind mit so einem weichen Schaumstoffpop verletzt, dann kommen die Eltern und verklagen die Firma auf Millionen Entschädigung, die kriegen dann auch immer recht.
Ja, natürlich, das ist ja so, also es ist echt leicht in den USA Geld zu verdienen.
Ja, wir werden alle schon reich, Bin ja schlau. Ja, das ist der kleine Ghost Popper Ausflug gewesen. Geek Dead Live. Der hat auch die letzte Zeit viele schöne Videos gepostet. Unter anderem zu dem Man E-Faces Stay Puft, zu diesem Play School Stay Puft. Hat er auch ein Video
gemacht. der Man E-Faces Stay Puft ist auch schön. Ja, den finde ich nicht so schön.
Nee, ich auch nicht. Aber wir sind auch da nicht Zielgruppe. Ich glaube, da sind wir irgendwie.
Ja.
Ja. Weiß ich nicht. Sind wir viele Jahrzehnte zu alt für. Gut.
Ja. Genau. Ja, wollen wir zum unangenehmen Teil kommen?
Ach ja, es muss ja.
Ja, ihr habt ja schon dem kleinen Warnhinweis von mir in der letzten Folge entnommen, den ich ja nochmal im Nachgang aufgenommen habe. Ghostbusters Legacy ist nochmal verschoben worden. Und ich würde ja gern sagen, scheiße, ich hab's ja gesagt. Ah, egal, komm, scheiße, ich hab's ja gesagt.
Hast du's gesagt?
Nein, wir haben es ja beide gesagt, dass wir ja fest mit, oder dass wir zumindest mit einer weiteren Verschiebung rechnen würden und tatsächlich ist es passiert.
Ja. Aber ich habe damit gerechnet, wenn er verschoben wird, dann vielleicht in September höchstens oder so. Das ist auch
ja
genug des Ganzen. Kleiner Abstecher nochmal, da habe ich mir auch zurechtgelegt, bevor wir auf diese Verschiebung zu sprechen kommen. Ich habe heute einen Artikel gefunden vom Hollywood Reporter. Der hatte nämlich dann irgendwie was aufgesetzt, generell darüber, dass die großen Filmstudios unbedingt an den Kinoveröffentlichungen festhalten. Und hier sind auch ist auch genannt, warum. Und zwar ein 200 Millionen Dollar Film, der im Kino 1 Milliarde einspielen könnte. Der kann sein gesamtes finanzielles Potenzial halt über nur übers Theater reinholen. Und eine Veröffentlichung über das Theater triggert halt auch später dann die Stream-Veröffentlichung, Merchandising und Sequels, was du nicht hast, wenn du es nur streamst. Das fand ich einen interessanten Text, weil hier wirklich auch geschrieben wurde, was ja auch für Ghostbusters relevant ist. Das Kino triggert Merchandising.
Ja, ja, genau.
Das ist halt dann auch überall vorhanden. Jeder hat Zugang zum Kino, jeder kann da reingehen, nicht jeder hat Zugang zu Netflix. Und dann wurde auch explizit im nächsten Artikel geschrieben hier, also smaller franchises are the key to movie studios well-being. Und dann wird verwiesen auf A Quiet Place für Paramount und später halt auch Ghostbusters Afterlife. Wo dann von der Verschiebung von Juni auf November die Rede ist. Das fand ich ganz interessant.
Man kann es nicht oft genug sagen. Wir haben es auch schon so oft gesagt. Es ist ja inzwischen, weiß nicht, man hat ja schon echt keine Lust mehr, das immer wieder zu erwähnen. Aber das Schlimme ist, die Kommentare lassen ja auch nicht nach von Deppen. Es tut mir nicht leid, weil jeder, der schreibt, nein, haut den doch im Stream raus und ist doch egal und es ist doch ein Film für die Fans. Ey, ganz ehrlich, habt ihr eigentlich das Kino verstanden? Habt ihr eigentlich verstanden, wie man Gewinn macht und wie man, also ich meine, also ganz im Ernst, ne, wer denkt, dass der Film jetzt einfach nur ein Fanprojekt für Fans ist? Ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun.
Es ist unglaublich, wie viele Experten es in puncto Filmvertrieb gibt, ja, oder? Das ist der Hammer. Ist krass, das, ne? Hat man den Leuten gar nicht zugetraut. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn Fußball gespielt wird und du hast lauter Fußballtrainer vom Bildschirm sitzen. Das ist, ja, gibt ja auch ganz viele Virologen im Moment.
Das auch, ja. Ja. Also aber hey, das Wissen liegt ja auch nicht bei Google, aber bei Hans schieß mich tot auf seinem YouTube-Kanal, der zu Hause vor seiner Fototapete Theorien in die Kamera schwurbelt.
Es ist immer wieder, ja, es ist wirklich so. Du denkst ja manchmal, mein Gott, ich mache mir so Sorgen um die Menschheit, aber dann lockt man sich ins Internet ein und du siehst, es ist voller Fachleute, wirklich.
Ja,
man hat immer manchmal so das Gefühl, das Land der Dichter und Denker ist im Untergang, aber nein, ist gar nicht so. Wir haben so viele Denker und so viel Gebildete. Das ist
unglaublich. Ja. So viele. Ja. Aber soll ich dir mal was sagen, was das Dümmste war, was ich überhaupt jemals in Richtung jetzt Filmverschiebung und so weiter gelesen habe und mit der Streaming-Aufforderung. Pass auf. Das war der Kommentar von einem Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar im GB-Fans-Forum war, wo einer geschrieben hat, also sinngemäß übersetzt, ja, sollen die doch den Film herausbringen. Ich habe Sony mein Leben lang so viel Geld gegeben und da können die doch jetzt mal dafür den Film rausrücken. Und dann hat jemand geschrieben, also genau den Gedanken, den ich auch hatte, der dann sagte, ja, aber die Produkte, für die du bezahlt hast, die hast du ja schon bekommen. Das ist ja ein neues Produkt. Also das sind so einfachste Vorgänge. Also diese pure Ignoranz und dieser Egoismus, ich kann es einfach nicht mehr lesen. Ich möchte auch wirklich jedem Einzelnen, der so eine Scheiße schreibt, wirklich links und rechts einem mit der flachen Hand batschen.
Das
geht mir so auf den Sack.
Das ist aber im Grunde genommen, haben die gar nicht so unrecht. Ich meine, wir reden ja, das ist ja Handel. Ja? Das ist ja quasi ein Tauschgeschäft. Das heißt, derjenige gibt Sony Geld, Sony gibt ein Produkt. Ja, und er hat alle Produkte erhalten. Und im Grunde genommen muss er ja nur sagen, okay, wenn ich den Film unbedingt sehen will, dann gebe ich Sony jetzt 500 Millionen Dollar. Und dann bin ich sicher, dass der zumindest ein Vorstellungsgespräch bekommt, wo sich darüber unterhalten wird.
Richtig. Ja,
also kein Problem. Gib denen einfach ihr Geld, was sie erwarten, und dann passt das schon, glaube ich. Und ich meine, wenn er noch ein paar Millionen mehr drauflegt, dann kann er es vielleicht auch ganz alleine sehen und kann den Film noch kaputt machen danach, wenn er will. Es ist doch kein Problem. Nein, und das Lustigste ist halt, ich will jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, ihr müsst mal den YouTube-Kanal von L. Smith aufsuchen. Das ist der brillanteste Kanal überhaupt. Der Typ ist so geil. Bei jeder Verschiebung des Films, aber jetzt auch, jetzt hat er zwei Videos jetzt neulich hochgeladen, da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen runterscrollen, wenn sich da was getan hat, bis ihr es hört. Der sitzt halt irgendwie 10 Minuten da in seinem dunklen Kämmerlein und sagt dann genau solche Sachen halt. So, ja, man hat da sie so lange unterstützt und man hat so lange drauf gewartet und das müssen die auch mal emotional verstehen und tralalala. Zwischendurch glaubst du noch, er fängt gleich an zu weinen und so, ist ein erwachsener Mann. Und es ist so furchtbar. Und da ist nicht ein nachvollziehbares Argument. Das ist halt komplett emotional. Und das Video, das ist das Lustige, ist kein allgemeines Video, wo er halt irgendwie zu seinen Zuschauern kommuniziert, sondern es ist direkt an Sony gewandt. Es ist ein offener Brief an Sony.
Okay.
Und Gottes Willen. Es ist, ja. Und ich habe dann immer so diese mein Kopfkino setzt dann ein. Ja. Ich sehe dann diese ganzen Chefetage von Sony. Jason Reitman sitzt da. Tim Rossman, der Chairman von Sony, der vor der Tür steht. Und diese ganzen Profis, ja, die das schon jahrelang machen, Filmvertrieb, und die wissen, wie man Filme vermarktet, und die sehen sich dieses YouTube-Video von L. Smith an 10 Minuten lang und sagen sich, boah, das haben wir so noch gar nicht gesehen. Mein Gott, sind wir Unmenschen. Guckt doch mal, der Mann leidet. Das geht doch nicht.
So geil.
Guckt euch das mal, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Wenn ihr mal Bock habt, euch zu unterhalten. L. Smith.
Wie man auch einfach völlig außen vor lassen kann, dass Sony einfach eine Firma ist. So, wir alle, wir sind Kunden. Das ist denen scheißegal, ob wir Fans sind oder keine Ahnung. Wir kaufen die Produkte so. Es ist einfach ein Verhältnis Anbieter-Kunde. Mehr ist das nicht, Leute.
Das hat L. Smith ja auch alles eingesehen in seinem Video. Das versteht er. Er hat dann mehrmals gesagt, I totally get it, I get it, I get it. Hat er 1000 Mal gesagt, aber es geht doch nicht. Irgendwann muss es doch mal raus. Das Interesse lässt doch nach.
Dieses von wegen Interesse nachlassen ist auch totaler Bullshit. Also es gibt ja so keine Ahnung, man könnte so eine Bullshit Top 10 machen an Phrasen, die man einfach nicht mehr hören kann, wo man die Leute echt gerne mal ein bisschen durchschütteln würde und fragen würde, habt ihr eigentlich sonst keine Probleme? Ich meine, ey, mal ganz im Ernst, momentan, also wenn die größte Sorge ist und das, was man am meisten belastet, dass ein Film verschoben worden ist, da muss man echt ein geiles Leben haben.
Das stimmt. Das war übrigens neulich, muss ich sagen, jetzt gestern oder vorgestern hatte ich auch einen Gedanke gehabt. Da ist mir bewusst geworden, diese Verschiebung kommt mir überhaupt nicht so ungelegen. Ja, wenn du mal überlegst, man wartet seit Jahrzehnten auf diesen Film. Man wartet, man wartet, man wartet. Es wird einem wieder und wieder versprochen, wieder und wieder passiert nichts. Irgendwann passiert was, aber es ist nicht der Film, auf den du gewartet hast. Es kommt ein Reboot. Schön und gut, okay. Kannst du gut finden, kannst du schlecht finden, wie du willst. Und dann danach denkst du, ja, ist gefloppt, kommt gar nichts mehr. Du wartest wieder, du wartest wieder, du wartest wieder. Auf einmal heißt es aus dem Nichts, jawohl, wird jetzt gedreht. Ja, super toll, Ghostbusters 3. Du verfolgst das begeistert, denkst dir, jetzt passiert's endlich und dann kommt Covid. Und du wartest wieder und du wartest wieder und du wartest wieder und wartest dein ganzes Leben. Ich warte im Rahmen meines bisherigen Lebens länger auf diesen Film, als ich nicht warte. Ja? Ich lebe jetzt in meinem vierten Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt davon habe ich nicht gewartet. Das muss man sich mal vorstellen. Alle anderen Jahrzehnte habe ich jeden Tag drauf gewartet. So, jetzt wird er wieder verschoben und ich sitze da neulich und denke mir, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, weil stell dir mal vor, der käme irgendwann raus und ich gucke mir den an, 2 Stunden später sitze ich da und denke mir, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben?
Deswegen bringt den Film niemals raus, lass ihn bitte in der Schublade.
Das ist ja eine ganz neue, ungewöhnliche Situation, wenn du nicht mehr auf irgendwas wartest. Ja. Oder nur noch auf Sachen, auf die du halt normal wartest, sage ich mal. Was mache ich denn dann? Das ist ganz, ganz komisch.
Aber jetzt mal unter uns, ne? Also unter uns beiden und unter den Zuhörern quasi. Ich nehme euch jetzt mal alle mit ins Boot, so, ja. also mal unter uns, ne? Also, was ich ja auch jetzt öfter gelesen habe, sind so Sachen wie, boah, ich bin jetzt fertig mit Ghostbusters. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich bin, ey, dieses scheiß Franchise.
Na, endlich.
Da muss man aber krasser Fan gewesen sein, oder? Also, wenn es eine Filmverschiebung schafft, dass man keinen Bock mehr auf das Thema hat, was einen eigentlich so das Herz berührt, also Hut ab.
Ich finde das ist total gut von den Leuten, wenn die sowas schreiben.
Das ist ein bisschen so, als wenn man seine Traumfrau kennengelernt hat. Weißt du, du hast deine Traumfrau mit erlebst und die ist so toll. Alles passt. Es passt alles.
Ja.
Dann hast du einen kleinen Streit über einen Punkt, der nicht passt und du machst sofort Schluss.
Nee, es ist noch besser. So. Es ist noch besser. Du hast die ganze Zeit Idealvorstellungen von deiner Traumfrau. Die muss so sein. Dann wartest du 10 Jahre, 20 Jahre drauf, begegnest sie einfach nicht, ja? Begegnest vielleicht anderen Frauen, die auch ganz toll sind, aber eben nicht deine absolute Traumfrau, begegnest sie einfach nicht. Und dann irgendwann sagst du im Jahr 15 des Wartens, so, jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll, jetzt braucht die gar nicht mehr kommen, ja? 12 Monate später läuft die an dir vorbei, zeigt Interesse und du sagst, nee, du kannst mich mal...
Nee. Auch ein schöner Vergleich. Ja,
aber jedes Mal, wenn ich sowas lese, ich bin jetzt fertig mit dem Thema, ich bin jetzt kein Fan mehr, ja, ich habe ja lang genug gewartet, sage ich, ja, herrlich, großartig, dich brauchen wir am wenigsten hier in den Diskussionen raus. Ja. Aber komm bloß nicht in 12 Monaten, wenn der Film im Kino läuft, an und guck den. Ja. Als ob einer, auch nur einer von denen, die jetzt sagen, so, ich will den jetzt gar nicht mehr gucken, ich guck mir den vielleicht irgendwann später im Fernsehen, als ob einer von denen nicht ins Kino gehen würde.
Ja, das ist ein Schwachsinn, ey, natürlich, rennen die ins Kino, das ist alles Bullshit. Aber das ist halt dieses, nein, die ersten Emotionen, die lassen wir sofort raus ins Netz, wo man es dauerhaft lesen kann. Meine Güte, ey, Leute, wenn, also, ich meine, die Leute, die das hier hören, die sind alle cool. Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Also Leute, die uns hören, ihr seid alle top. Ihr seid nicht gemeint. Aber die anderen Pappnasen, ey, wirklich, ne? Einfach Fresse halten.
Unsere Zuschauer sind cool, alle anderen sind Pappnasen.
Es ist doch aber so. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Es ist so leidig und so nervig und meine Güte. Und dann hast du immer die Leute, die cool sind, die dann versuchen, da so ein bisschen zu vermitteln und ein bisschen Ruhe reinzubringen und sagen, Leute, relax, der Film kommt doch. Er kommt später, aber er kommt. Es ist doch schöner, wenn er dann kommt, wenn alles safe ist und man wieder ins Kino gehen kann. Und das ist alles toll, so, weißt du? Und als den einfach im Stream zu verheizen. Und Sony verdient nichts dran. Und wir haben schon so oft gesagt, ich sag's jetzt noch mal für die Leute, die es noch nicht gehört haben, wenn der Film kein Erfolg wird, dann ist Flötepiepen in Zukunft, was neue Sachen angeht. Nee, also ich meine, klar, die Merchandise-Welle und so weiter, die rollt dann immer weiter, aber es passiert dann nichts mehr mit dem Franchise. Es kommt nichts Neues dann mehr. Da wird Sony sich dann in Zukunft 15 Mal überlegen, ob sie noch eine Serie bringen oder noch einen Film, dann könnt ihr das knicken. Und wenn es euch das wert ist, dass ihr diesen Film jetzt früher seht, im Stream zu Hause, auf dem Sofa, und dafür dann nie wieder was kommt, dann seid ihr hier völlig falsch.
Da
dann
der eine werdet andere
Fan von irgendwas, was euch bitte berührt, aber das ist dann nicht euer Herzthema. Und dann gesteht euch mal bitte ein, bin ich wirklich Fan genug? Also bin ich wirklich Fan so? Weil das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man Fan von irgendwas sein kann und das in Kauf nimmt, dass das einfach in die Grütze geritten wird.
Ja, das ist halt. Aber die meisten Leute, wenn du das Argument bringst, dann schreiben die meisten nach unten drunter, ja, ich will danach eh nichts mehr. Ich will ja nur den sehen.
Ja, das ist doch, keine Ahnung, dann bitte, dann sucht euch was Neues. Also da werdet ihr hier nicht mehr happy, ganz im Ernst. Dann sucht euch bitte ein Franchise, wo ständig irgendwelche Filme verheizt werden.
Aber das, und ich meine, da sind sich ja auch alle einig, wir haben ja auch niemanden hier in der Hörerschaft, der das so sieht, so nach dem Motto, dann gucke ich mir noch an und danach ist Schluss.
Wie gesagt, ihr seid alle cool, also braucht keiner von euch braucht sich hier angesprochen fühlen, Kacke sind immer die anderen.
Soll ich mal eine meiner geilen Überleitungen bringen?
Ja, bitte.
Nee, Quatsch, das ist noch zu früh für Überleitung. Entschuldige, wir wollten ja noch zu AnyPod Statement was sagen.
Ja, das schließt ja so ein bisschen dran an. Ich habe gerade so viel geredet, mach du mal.
AnyPods hat bei Instagram was gepostet. Und zwar schrieb sie, obwohl ich natürlich traurig bin, dass die Premiere sich verzögert, das ist auch irgendwie süß von ihr, dass sie mit einer Premiere noch rechnet, aber gut, bin ich davon begeistert, dass sie daran festhalten, dass wir alle zusammen in einem guten alten Kino den Film erleben dürfen. Ja, ich setze mich sofort mit Andy Potts ins Kino und erlebe den. Auf jeden Fall, dass wir alle zusammen in einem guten alten Kino den Film erleben dürfen. Ich vermisse diese Zeiten. Das Warten lohnt sich. Ich verspreche es. Also lasst uns impfen und Masken tragen, damit wir wieder ausgehen und die Dinge tun können, die wir lieben.
Ha, herrlich.
Ja.
Ja. Das ist so schön. Dankeschön,
Annemarie Pott.
Annemarie Pott.
Sehr schön. Sehr
schön. Ja, aber trifft es doch voll und ganz. Also, keine Ahnung. Wenn irgendwas das Warten wert ist, dann das.
Ja. Außerdem im Endeffekt, das ist, weiß ich nicht. Also, ich will dir mal eine Geschichte erzählen von einem tollen Film, den ich im Kino gesehen habe. Und zwar, er hieß Speed mit Keanu Reeves. Super Film, super spannend. Weißt du, wenn der Bus unter die 50 Meilen fällt, dann explodiert er.
Hast du gesehen? Ich fand den gähnend langweilig.
Den hast du nicht im Kino gesehen. Wir saßen im Kino.
Ja, okay.
Mein Kumpel Michel war so angespannt, weil er so spannend war, dass er die Lehne von dem Kinositz rausgerissen hat.
Ernsthaft?
Ja, wir saßen beide gebannt und gespannt im Kino. Das war auch ganz praktisch, weil bei den zukünftigen Kinobesuchen haben wir genau unsere Sitze wiedererkannt. Mit der lockeren Lehne halt, das war unser. Ein rechts von ihr, der andere links von ihr. Wir saßen gebannt im Kino. Er kam 1994 und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn der jetzt 1995 ins Kino gekommen wäre oder gar erst 1996, hätte ich genau dieselbe Erinnerung. Ja? Also das wäre völlig egal. Im Nachhinein ist das alles egal. Ja, verbraucht nicht eure Nerven für so einen Quatsch. Kommt ja eh. Das gilt übrigens auch für jeden anderen Film, den ich in den 90ern im Kino gesehen habe oder in den Nullern.
Das ist generell was. Das ist ja nun auch, das sind ja sogar Sachen, die sind wissenschaftlich untersucht worden und erwiesen, dass Filme tatsächlich besser bewertet werden, je weiter man dafür gefahren ist, um den Film zu gucken, ja, in einem Kino. Also gerade eben auch, also generell natürlich dieser Events-Charakter macht natürlich ganz viel mit einem. Und jeder, der sagt, nein, also wenn ich den zu Hause gucke, das ist viel schöner, als wenn ich den im Kino gucke. Das muss man ein bisschen differenzieren. Ich kann es insofern verstehen, weil wenn du natürlich, das kommt natürlich auch mal drauf an, mit was für Leuten man dann im Kinosaal sitzen muss, wenn das so Pappnasen sind, wie die Blagen, mit denen ich S gucken musste im Kino. Ja. Da hätte ich am liebsten irgendwann gesagt, Leute, ey, kann man euch bitte noch mal abtreiben, so rücklaufend oder rückwirkend. Ey, ohne Scheiß, so nervig. Aber trotzdem ist ja einfach ein Kino Erlebnis, was, da hast du ja nicht nur den Film, du hast ja das Ganze drumherum und weiß ich nicht, das ist doch was das Sofa zu Hause nicht ersetzen kann. Nein. Das kann mir auch keiner erzählen und nicht plausibel erklären und auch keiner wird es jemals faktisch begründen können, warum das besser sein soll.
Genau.
Nein.
Und ich meine, zwangsläufig landest du ja sowieso früher oder später auf dem Sofa mit dem Film. Der läuft ja nicht für immer im Kino.
Das ist es ja eben. Du kannst ihn danach ja eh wieder zu Hause gucken und so. Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, wenn ich Answer the Call nicht im Kino gesehen hätte, ich hätte ihn nicht so wahnsinnig geil gefunden, wie ich ihn damals gefunden habe und wie ich den auch jetzt immer noch finde. Wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen, oder war es vorletztes Mal, es ging ja schon fast ein bisschen in Richtung Reboot-Bashing manchmal, was wir gesagt haben. Hätte man zumindest so denken können. Aber natürlich ist der total in meinem Herzen verankert irgendwie und ich gucke den immer noch gerne und da ist immer noch ganz viel Liebe für da und die hätte ich halt nicht, wenn ich den nicht im Kino gesehen hätte. Ja, das war einfach so. ein ganz großes Event und das war toll und das war ein Wahnsinnstag, den ich da mit meiner Frau zusammen hatte irgendwie. Wir fanden ihn beide toll und das war für uns echt einfach ein Riesenerlebnis. Ja, und das kannst du auf dem Sofa nicht nachfühlen.
Genau. Nee, das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, wenn du es im Kino siehst, beurteilst du es gut, habe ich, glaube ich, erzählt. Und das, was du gerade gesagt hast, stimmt auch, dass je weiter man wegfährt, umso positiver nimmt man das dann irgendwie wahr, weil das Gehirn einem wahrscheinlich dann sagt, oh, okay, das ist was Besonderes. Deswegen ist ja auch schon der Flug nach Mexiko fest gebucht, wenn dann Ghostbusters, wie auch immer er dann dort heißen mag, läuft. Ja, fliegen nach Mexiko. Und dann gucken wir mit einem Haufen gut gelaunter Mexikaner im Kino.
Das sind alle locker locker, was ist das hier?
Ja, so ungefähr.
Ja. Oder nach Kuba. Wir fliegen nach Kuba, um den Film zu gucken. Denen gefällt das Auto am besten. Ja, die haben so ein Faible in Kuba für alte amerikanische Autos. Die sind leicht zu reparieren und so. Ja, gut. Vorhin hatte ich so eine geile Überleitung. Ach so, ja, soll ich jetzt meine Überleitung bringen?
Wenn sie jetzt dieses Mal echt kommt und nicht wieder nur angedeutet, dann
ja, bitte, wir hatten ja noch das Kommentar mit in die Pots, wollte ich dann noch bringen. Jetzt kommt dann meine Überleitung. Das Problem der Amerikaner, die keine Geduld haben, ist ja auch, dass sie sich literarisch nicht so hochwertig ablenken können, wie wir zum Beispiel. War das eine Überleitung?
Geil. Das da hau ich jetzt direkt, ne, mal den Jingle raus.
Razor Cultics. Bis 7 Uhr Wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder im literarischen Kreis.
Da sind wir wieder.
Ich würde fast behaupten, dass die Race Occult Books Ecke unsere Lieblingsrubrik ist.
Ja, das ist halt, ich meine, was macht man, wenn man auf was wartet? Man nimmt sich halt ein Buch oder dann kommt, man liest halt was. Ja.
Richtig.
Wir lesen viel. Wir sind halt belesen. Das ist ein Podcast für Belesene.
So ist es.
Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt immer von literarischen Empfehlungen ausgehen kann, aber...
Teils, teils.
Also, wir lesen heute wieder aus Geisterjäger im Wilden Westen. Das wisst ihr ja, wenn ihr diesen Podcast angewählt habt, habt ihr das Coverbild alle schon gesehen oder gelesen, um was es geht. Das ist kein großes Geheimnis. Falls ihr keine Ahnung habt und sagt euch jetzt, was, wieso, Geisterjäger im Wilden Westen, was hat's damit auf sich? Wir haben schon zwei Sendungen zu dem Thema gehabt, in denen wir jeweils daraus vorgelesen haben. Und wir lesen jetzt gleich chronologisch weiter.
Genau.
So ganz kurz zusammengefasst. Kannst du da kurz zusammenfassen?
Boah, also. Wir haben bisher die beiden Geisterjäger kennengelernt, die da heißen Jerry und Brody. Jerry und Brody,
ja,
die Besuch von einer Dame kriegen, die ganz, ganz langsam in die Tür reingeht. Zuerst guckt ja eine halbe Stunde lang nur ihr Bein rein und die beiden fangen schon an, wild an sich herumzuspielen. Und dann, also das passiert nicht, aber könnte man denken, fangen an zu schwitzen, wie immer bei Jason Dark. Alles schwitzt. Und es handelt sich dabei um Destiny, die beiden zu einer Geisterjagd mitnimmt. Und sie hat ein Geistersuchgerät, das super funktioniert.
Danny, darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Kannst du voraussagen, was passiert, wenn Destiny irgendwann mal schwanger wird, was dann auf dem Weg ist?
Destiny's Child. Wow. Wow.
Der war richtig gut, oder? Der war so richtig klasse.
Booyah. So hätten wir diese Folge nennen können.
Ja.
Ja, jedenfalls treffen sie dann auf einen Geist, bei dem ich ganz vergessen habe, wie der jetzt hieß. Der hatte, glaube ich, einen Namen.
Ja, der war nur dazu da, um größeres Unheil anzukündigen.
Die Midnight Lady war es.
Midnight Lady war aber Midnight ein Kerl. Lady. Tatsächlich.
Midnight Lady war ein Kerl, warum auch immer. Und ja,
der war der Bruder von einem anderen Geist, der dann auch im Wilden Westen aktiv wird, weswegen die drei Bootleg Ghostbusters jetzt in diesen Wilden Westen fliegen oder fahren.
Richtig, also sie fahren jetzt nach Ghost Valley.
Richtig.
Damit hörte das letzte Kapitel auf. Wir können ja noch mal den letzten Abschnitt vorlesen, damit man jetzt nicht so einen harten Cut hat. Soll ich oder willst du?
Ja, bitteschön. Also du.
Natürlich. Jerry und Desti hockten schon im Wagen. Jerry wollte fahren. Er legte den Rückwärtsgang ein, gab Gas und so brausten sie aus der engen Gasse hinein in die breitere Straße, wo die Neugierigen erschreckt zur Seite sprangen, weil sie den Eindruck hatten, es mit Verrückten zu tun zu haben, wo sie jetzt nicht so falsch liegen. Brody schaut aus dem offenen Fenster. Der Wind fuhr in sein Gesicht und wehte die Haare hoch. Wir kommen, ihr Geister des Westens. Zieht euch warm an. Die Geisterjäger sind auf Achse. Yippie!
Das sind die Mitarbeiter von Russen in Kassel. Wir kommen, ihr Geister des Westens.
Wir arbeiten ganz nah am Kunden.
Zieht euch warm an.
Zieht euch warm
an. Die Geisterjäger sind doch Faxen.
Sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt beim vierten Kapitel. Und ich habe gehört, du bist jetzt ganz scharf drauf zu lesen.
Ich habe gehört, du hast da schon reingelesen. Also hast du in das vierte Kapitel reingelesen oder so grob drüber gelesen? Ich kann das auch vorlesen, ist mir egal.
Ich hab in das vierte Kapitel reingelesen.
Na, ich bin gerade in Stimmung. Dann kann ich mich gleich entspannen und zuhören, wenn du dran bist. Das ist ja wieder eine Wettervorhersage wie beim letzten Mal. Da hatte ich auch irgendwie ein ganzes Kapitel nur über das Wetter gehabt und den Wind. Okay, geht los. Der Himmel schien in ein wahres Meer von Flammen getaucht zu sein, als die Sonne allmählich hinter den schroffen Bergraten in die Höhe kroch, ihre Strahlen regelrecht explodieren ließ und am wolkenlosen Firmament ein Feuerwerk abbrannte, dessen Widerschein selbst in die tiefliegenden Täler drang, sie allmählich wieder aufwärmte und die Kälte der langen Nacht vertrieb. Ein Tag begann. Man kann auch schreiben, die Sonne geht auf, da ist man schneller vorwärts, egal. Einer wie tausend andere auch, und doch sollte er ganz anders werden. Das sollten besonders jene Menschen zu spüren bekommen,
zu spüren bekommen,
die seit 2 Wochen, kurz nach dem großen Unwetter, von dem ich in der letzten Folge hier vorgelesen habe, kurz nach dem großen Unwetter eines der stillsten Täler bevölkerten und eine verlassene Geisterstadt in den kalifornischen Bergen wieder zu neuem, wenn auch vorübergehenden Leben erweckten. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen Licht anmachen sollen. Prangte groß das Zeichen. Es bestand aus 2 Buchstaben und stand auf einem hohen Gerüst am Eingang des weiten Tales. MP. Oder MP. Aber ich denke MP.
Maschinenpistole.
Das war nur eine Abkürzung. Jedermann in den Staaten kannte diese beiden Buchstaben, die für eine der mächtigsten Produktionsfirmen Hollywood standen. Magnum Productions. Ein Riese, ein Gigant der Filmwirtschaft, in den letzten Jahren erst richtig hochgekommen, als man mit Actionstreifen die Dollarmillionen scheffeln konnte.
Die Dollarmillionen?
Und zwar im Kino, Freunde, im Kino.
Na.
MP stand für Reichtum, Big Business und für eine ausgekochte Cleverness. Der Boss war Daniel F. T-Bone. Der Graue im Hintergrund, der die Fäden so straff in seinen Händen hielt, wie der legendäre Mr. Meyer von MGM. 2 große Projekte wollte Magnum Productions in diesem Jahr durchziehen. Eines war bereits abgedreht. Ein Film über 2 Kinder, die eine Begegnung mit einem Außerirdischen hatten. Jetzt bergab... Was?
Begab.
Jetzt begab man sich an den neuen Streifen und setzte wieder auf den Western.
Ja, mit dem Streifen ging es direkt bergab.
Da ging es bergab. Jahrelang war er totgesagt worden. Nun sollte er wiederkehren, wie Daniel F. T. Bone behauptet hatte. Und er musste es wissen, denn er hatte für Millionen Geschäfte einen Riecher. Das sind die Millionen.
Ich kann's riechen.
Natürlich wollte er sie nicht so drehen wie vor 20 oder mehr Jahren, nein. Die heutigen Western mussten anders aussehen, um die Menschen vor den Fernsehsessel in die Kinos zu locken. Von den Fernsehsesseln in die Kinos zu locken. Das gefällt mir. Der Western allein reichte nicht. Er wurde aufgefüllt mit ein wenig Sex und Gruseltouch. Das war die neue Masche. Ein wenig Sex. Ein wenig nur.
Nur ein wenig. Nur ganz wenig.
Daniel F. T. Bone hatte voll auf Erfolg gesetzt und auch keine Kosten gespart. Ich habe keine Kosten gespart. Was die Liste der Starbesetzung anging. Er hatte aus Hollywood die Stars geholt, die die Kinokassen zum Klingeln brachten. Dale Shannon spielte den Helden. Er war eine Mischung aus Burt Reynolds und Clint Eastwood. Ein harter Typ, wenigstens nach außen hin. Und auf den Partys und Presseempfängen. Wer ihn näher kannte, ging ihm lieber aus dem Weg. Da gab er sich blasiert und eingebildet. Doch, wo doch jeder wusste, dass er auf Männer stand.
Oh.
Oh. Ein Roland. Weiblicher Star war Maxi Del Rey, der Seximport aus Mexiko.
Und die Schwester von Lana Del Rey.
Der Seximport aus Mexiko, alter Jason, ey. Hast du noch alle beisammen? Ein dunkelhaariges Weib, in dessen Adern kein Blut zu fließen schien, sondern heißes Feuer. Sie sprühte vor Energie und Tatendrang. Das ist jetzt wieder ein bisschen Sexismus. Das hat beim letzten Mal gefehlt, wo es nur ums Wetter ging.
Ja.
Sie sprühte vor Energie und Tatendrang. Wenn sie auftrat, knisterte es vor Erotik. Sie war eine der wenigen Stars, die es schafften, diese Erotik von der Leinwand weg in die Kinoseele zu bekommen. Maxi Del Rey und Dale Shannon. Kein Traumpaar wie früher Cary Grant und Audrey Hepburn oder Doris Day und Rock Hudson. Doch auch Garantie dafür, dass das große Publikum aufmerksam wurde. Das wollte T-Bone. Und noch ein Erfolgsgarant war von ihm engagiert worden. Einer der besten Hollywoods. Vielleicht sogar der beste. Speedy Robson. König der Stuntman.
Speedy B, Speedy Bo.
Speedy Robson, hopsasso.
Der schnellste Stuntman von Mexiko.
Wenn er und seine Crew auftraten, hielten Millionen Menschen in aller Welt den Atem an. Denn der wahre Held des Streifens war er und nicht Dale Shannon, der das genau wusste und deshalb zu Speedy ein gespanntes Verhältnis hatte. Noch herrschte Ruhe in der Filmstadt. Die alten Fassaden der Gespensterstadt im Ghost Valley waren etwas aufgearbeitet und auch abgestützt worden, da der Zahn der Zeit schon zu sehr an ihn genagt hatte. Es könnte kaum einen größeren Kontrast geben als zwischen der verlassenen Stadt und den Wagen des Filmteams. Sie waren in die Wüste gekommen, ohne den gewohnten Komfort von Hollywood missen zu wollen. In den größten und modernsten Wohnmobilen verbrachten sie die freie Zeit. Lieber Jason Dark, das heißt Trailer. Es gab Klimazelte und Küchenwagen, Wasseranschluss und Strom von zwei Generatoren. Boah, die leben im Luxus, das ist der Hammer. Die Filmleute hatten ihre kleine, fahrbare Stadt im Nordende des Tals aufgebaut, weil die Strahlen der Sonne nicht so intensiv in diese Richtung schienen und erst gegen Abend kamen. Trotz des großen Komforts war es zu Reibereien zwischen den Filmtypen gekommen. Dale Shannon hatte bereits durchgedreht und nach unmöglichen Dingen verlangt, während seine Partnerin Maxi Del Rey kurz vor einem Nervenzusammenbruch gestanden hatte, weil sie sich unbedingt mit neuer Kleidung aus den Nobel-Boutiquen hatte eindecken wollen. Der Film hatte schon auf der Kippe gestanden, als Daniel F. T-Bone eingriff. Das ist Danielson. Er war gekommen wie ein König und hatte die aufsässigen Stars Stars zusammen mit seinem Regisseur mit seinem Regisseur Monty Herberts zurechtgestürzt. Dabei hatte er nur ein Wort sagen brauchen, um Frieden zu stiften. Dollars. Ah. Oh. T-Bone hatte mit Konventionalstrafen gedroht. Ich dachte, er hat nur ein Wort gesagt, da war wieder gut. Jetzt muss er mit Strafen drohen. Und mit einer Zusatzgage gewinkt. Beides hatte gewirkt. Die Stars waren wieder leidlich normal geworden. Das Gelände war deshalb so gut für den Film geeignet, weil es innerhalb der Berge noch zahlreiche Gänge und Stollen gab, die aus einer Zeit stammten, als die harten Männer nach Gold gesucht hatten. Man hatte die wichtigsten Stollen und Gänge neu abgestürzt. Man stürzt irgendwie alles ab hier. Und so die Gefahrenquellen vermindert. Dennoch weigerten sich einige Schauspieler hartnäckig, überhaupt einen der Stollen zu betreten. Denn mehrere Zeugen hatten bereits aus dem Berg ein dumpfes Grollen vernommen. Danny, da fällt mir ein, bei der allerersten Lesung hast du immer noch Geräusche gemacht.
Entschuldigung.
Siehst du, fällt dir selbst auf, oder ist gleich was ganz anderes?
Entschuldigung.
Mein Unterkiefer wird schon lahm. Ein dumpfes Grollen vernommen, dessen Schallwellen das Gestein fortgepflanzt und bis an ihre Ohren gebracht hatte.
Was ist denn das für ein Satz, ey? Saft. Ach, Jason.
Einige einheimische Handwerker und Bauleute sprachen von einem geheimnisvollen Berggeist, der angeblich im Felsen wohnen sollte und von den damaligen Ureinwohnern als großer Medizinmann namens Schikatze verehrt worden war.
Die Schikatze.
Ich meine, es kann ja auch sein, dass er meint, das wird Chikatze oder so gesprochen, aber ich bin dafür, dass wir den Schikatze nennen.
Das klingt auch wie so ein Meme, oder?
Ja, absolut.
Schikatze.
Absolut. Und ich sehe auch so eine Katze, die so guckt. Diesem Meme. Ist das bekannt? Me and the Boys, wenn wir Skikatze beschwören.
Ich wusste es.
Davon wollte der Regisseur natürlich nichts wissen. Für ihn gab es keine Geister, höchstens die im Alkohol. Die wichtigsten Szenen lagen noch vor der Crew. Besonders die harte Action, und da waren Speedy Robson und seine Leute besonders gefordert. Revolverduelle, Schießereien, eine wilde Postkutschenfahrt, das alles musste noch gebraucht werden. Ich will dazu mal sagen.
Gebracht werden.
Ich muss jetzt sagen, in den 80er Jahren, als das geschrieben wurde, war das schon total oldschool. Da wollte sowas keiner mehr sehen. Und ein Kampf im Berg, wo es dann zu einem schaurigen Finale kommen sollte, weil alte Geister auferstanden waren und eine Hölle entfachen wollten. So jedenfalls stand es im Drehbuch. Am Abend zuvor hatte sich Speedy früh hingelegt. Er besaß eines der kleineren Wohnmobile, doch es verfügte über all den Komfort der großen Häuser auf Rädern. Dusche, Kühlschrank, TV, Stereoanlage, Klimaanlage. Die Männer seiner Crew wohnten zusammen in einem anderen Wagen von entsprechender Größe, denn er musste 6 Leute aufnehmen. Gegen 6 Uhr stand Speedy Robson auf. Wie er sich aus dem Bett schwang, ließ darauf schließen, dass er topfit war und ihm der lange Schlaf gut getan hatte. Trotzdem blieb er auf der Bettkante sitzen, fuhr mit 10 Fingern durch sein dunkelbraunes Haar und gähnte noch einmal, bevor er seinen geschmeidigen Körper streckte. Speedy Robson war überdurchschnittlich groß, fiel sogar in Hollywood auf und hatte sicherlich Filmstar werden können, wenn er nicht der Typ gewesen wäre, der die Gefahr und den Nervenkitzel wie das tägliche Brot gebraucht hätte. Er liebte es, sich jeden Tag in ein neues Abenteuer zu stürzen und dabei jedes Mal neue Herausforderungen anzunehmen. Nur so machte ihm das Leben Spaß. Er schlief stets nackt. Auf seinem sonnenbraunen Körper zeichneten sich die Narben ab, die sein Beruf mit sich gebracht hatte. Dazu kamen Prellungen, Verstauchungen, Verbrennungen. Als schlimm erfand er die Brüche, aber man hat ihn immer wieder zusammengeflickt und wenn er arbeitete, dachte er daran nicht mehr. Auf dem Weg in die kleine Dusche dehnte und streckte er sich. Er schob die Tür auf, musste sich ducken, stand in der dunklen Kabine und ließ dann das Wasser über seinen Körper prasseln, bevor er sich einseifte. Danke dir. Von draußen her drangen erste ungehaltene Rufe an seine Ohren. Maxi Del Rey war sauer. Sie brauchte... Ich habe sofort die Assoziation mit so einer mexikanischen Sexbombe. Ist ja der Hammer.
Yeah! Yeah!
Ich muss immer an Salma Hayek denken irgendwie. Ach so. Ich weiß nicht. Sie brauchte an diesem Tag wahrscheinlich nicht zu drehen und hatte deswegen lange schlafen wollen. Jetzt war sie geweckt worden.
Geht es nicht leiser? Verdammt! Locker hier!
Nein, Maxi. Du kannst dir ja Watte in deine Ohren stopfen. Das war die Stimme des Regisseurs.
Ach, leck mich!
Schrie sie zurück und hämmerte die Tür ihres Wohnmobils zu. Speedy musste grinsen. Es würden noch ein paar lustige Wochen werden in diesem Ghost Valley. Die Stars ließen keine Möglichkeit aus, sich gegenseitig die Hölle heiß zu machen. Er genoss die prasselnden Wasserstrahlen noch eine Minute, dann drehte er den Knopf, griff nach einem Handtuch und rubbelte sich trocken. Dabei dachte er an sein Frühstück. Auch das gehörte an den Beginn eines guten Tags. Eier, Schinken, Saft und Kaffee. Ach, Kaffee. Er hatte die Angewohnheit, immer allein zu frühstücken. Wenn er mal eine Biene aufgegabelt hatte, schickte er sie gern vor dem Frühstück nach Hause. Denn bei diesem Ritual wollte er sich von keinem stören lassen. Ist ein Bienenzüchter. Finde ich cool. Die Jalousien an den Fenstern hatte er noch nicht hochgezogen, deshalb herrschte im Inneren des Wohnmobils ein schwaches Halbdunkel. Bevor er sich rasierte, schaltete er die Kaffeemaschine ein. Er kannte das Timing. Wenn er mit der Rasur fertig war, danke dir, befand sich auch der Kaffee trinkbereit in der Tasse. Aus den Boxen der Anlage dröhnte die erste Musik. Country Songs von Johnny Cash.
And it burns, burns, burns.
Ring in the fire. Sie brachten jeden Morgen diese Muntermacher für die Männer aus dem Westen. Speedy pfiff die Melodien mit. Er kannte sie alle, denn er liebte diese Musik. Auf manchem Festival war er schon als Gast gewesen und hatte auch selbst mitgesungen. Sein großer Schwarm auf diesem Gebiet war John Denver. Wenn er auch seine Lucille sang, ging Speedy das Herz auf. Wer lesen ist, der ist hier deutlich im Vorteil.
Aber man kann es auch einfach auf. Wer lesen ist, was?
Wer lesen will, kann. Lass mich doch einfach ganz in Ruhe. Man kann es ja auch auf Jason Dark. Ich meine, die Leute stellen das ja nicht in Frage, wenn man Scheiße vorliest.
Okay. Gut, ich bin ruhig.
Er stieg in seine Jeans, streifte sich ein Hemd über und zog die Turnschuhe an. Er würde sich später mit den, mit den hochhackigen Westernstiefeln vertauschen. Er schlug die Eier in die Pfanne.
Was? Vor allem vertauschen.
Ja. Ja. Ich meine, er irrt sich halt dann. Ja? Er schlug die Eier in die Pfanne, legte Spock dazu. Ach nee, Speck.
Okay, legte Spock dazu.
Das war ein absichtlicher Verleser.
Faszinierend.
Mengte alles durch und kippte Saft in ein Glas, bevor er die Flasche wieder in den Kühlschrank stellte, der schon beträchtliche Lücken aufwies. Der Kühlschrank. In 2 Tagen kam Nachschub. Da würde er wieder... Was? Da würde er wieder kaufen. Speedy lud alles auf ein Tablett und stellte es auf den Tisch. Er wollte sich gerade setzen, als es schellte. Er hatte sich die Klingel extra einbauen lassen, da er nicht wollte, dass die Fäuste gegen die Tür hämmerten. Ja, ist ja auch schlecht für die Tür.
Macht richtig.
Seine Laune sank. Vor dem Frühstück wollte Robson nicht gern gestört werden. Das haben wir ja vorhin schon gelesen. Er öffnete trotzdem. Von unten her starrte ihn das Milchgesicht eines der beiden Regieassistenten an.
Hey, Speedy. Monty hat mich geschickt. Ich soll dir sagen, dass wir eine halbe Stunde früher beginnen. Wegen der Tests und so.
Corona-Tests, ist wichtig.
Ja. Außerdem will der große Boss heute noch erscheinen. Aber nur wir wissen davon. Du sollst auch keinem weitersagen.
Ja, schon gut.
Kommst du denn?
Selbst die Mütze mit den vorgeknickten Schirmen konnte die rote Haarflut des Mannes nicht bändigen, wenn ich fertig bin.
Okay, ich werde es Monty bestellen. Er hat übrigens schlechte Laune, nur damit du Bescheid weißt.
Was geht mich das an? Der Rothaarige lachte und verschwand. Warum auch immer er lachte. Speedy schloss die Tür, drehte sich um und war leicht angesäuert. Der Tag würde hart genug werden und jetzt sollte er noch früher anfangen. Gedanken versunken, ging er zurück zu seinem Tisch. Dann blieb er wie angenagelt stehen. Am Tisch saß jemand. Es war ein Geist. Wie lange geht es noch? Was haben wir denn? Das 4. Kapitel ist sehr, sehr lang. Soll ich jetzt das noch zu Ende lesen und dann liest du weiter oder willst du hier weiterlesen?
Wie du magst, ich kann ja auch übernehmen.
Ja, dann übernimm mal, bitte. Das ist ja jetzt spannend, da muss ich mich nicht aufs Lesen konzentrieren, sondern kann spannend, gespannt der Geschichte folgen.
Ja, und Geräusche machen.
Okay.
Ist das eine Uhr, oder?
Nein, 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 Speedy geht Schritte. Bist du?
Ach so, Entschuldigung.
Er ging keinen Schritt mehr weiter.
Speedy Robson ging keinen Schritt mehr weiter. Er blieb stehen, schüttelte den Kopf und schaute auf die grünliche Gestalt, die an seinem Frühstückstisch hockte und so durchscheinend war, dass er den dahinterstehenden Einbauschrank mit der Spüle und der Kaffeemaschine daneben sehen konnte. Der Geist lachte.
Ho, ho, ho. Ha, ha, ha.
Es klang mehr wie ein Zischen, als würde Gas durch ein undichtes Ventil strömen. Besser. Dann streckte er einen Arm aus und wie von unsichtbaren Händen geführt, erhob sich eine Gabel vom Tisch, tauchte in das Schinken-Ei-Gemisch, nahm etwas davon auf und führte die Gabel zum Mund des Besuchers. Dort verschwand der erste Bissen gluckernd.
Schmeckt gut,
zischelte der Geist. Gott, ist das doof. Speedy, ein wirklich harter Brocken, wischte über seine Augen. Er glaubte an einen Trick aus der Hollywood-Küche, zwinkerte ein paar Mal und als er wieder zum Tisch schaute, nahm der Geist einen Schluck Saft. Speise und Trank rutschten durch seinen durchsichtigen Hals, waren aber trotzdem nicht zu sehen.
Hat erfrischt.
Speedy Robson räusperte sich. Danke. Allmählich wurde er wütend. Er wollte nicht, dass ihm dieser Typ da das Frühstück verdarb. So schwer es ihm auch fiel, er beherrschte sich, ging vor und musste mit ansehen, wie sein komischer Besucher den Arm ausstreckte und ihm an seinem eigenen Tisch einen Platz anbot. Robson setzte sich. Sein durchsichtiges Gegenüber lehnte sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte seine Arme vor der Brust. Und jetzt? Fragte Robson. Er war durch und durch abgeklärt. Außerdem wohnte er in der Nähe von Hollywood. Da erlebte man die irresten Typen und die verrücktesten Knaben. Er war weiterhin davon überzeugt, dass ihm jemand, durch welchen Trick auch immer, einen Streich spielen wollte.
Wer bist du?
Fragte der Fremde und es hörte sich wieder an wie ein Zischeln. Robson hob die Schultern. Du kennst mich nicht? Das ist komisch. Ich bin Speedy. Speedy Robson.
Wie schön.
Wie bedrohlich, ey. Ja.
Und wer bist du? Der andere ließ sich Zeit mit seiner Antwort, sodass Robson Muße bekam, den ungebetenen Gast näher anzuschauen. Das Gespenst war ein Mann, der sich verkleidet hatte wie jemand aus dem Wilden Westen, wie es vor ungefähr 100 Jahren üblich gewesen war. Verrückt war, dass Speedy auch durch die Kleidung hindurchschauen konnte. Da mussten exzellente Trickspezialisten am Werk gewesen sein. Das Gesicht der Gestalt war ein raues, schon etwas älteres Männergesicht mit einem Schnauzbart auf der Oberlippe, dessen Enden ein wenig traurig nach rechts und links zur Seite hingen. Die Augenbrauen wuchsen fast zusammen, sodass sein Gesicht einen verkniffenen Ausdruck bekam. Irgendwie wurde Speedy das Gefühl nicht los, den Mann schon einmal gesehen zu haben. Er wusste nur nicht wo. Unter der Filmcrew hatte er sich nicht aufgehalten. Vielleicht auf einem Bild oder einer Fotografie. So sehr er auch überlegte, es fiel ihm nicht ein. Mittlerweile kühlte sein Frühstück ab. Er hasste kaltes Ei mit Schinken. Deshalb wollte er diesem ungebetenen Besuch so rasch wie möglich ein schnelles Ende bereiten. Nur den Namen musste er noch erfahren. Wie heißt du?
Ich bin Wyatt Earp.
Mit allem hätte der Stuntman gerechnet. Nur nicht mit einer solchen Antwort. Mit so einer Stimme. Er fühlte sich auf den Arm genommen. Wenn du Wyatt Earp bist, kannst du mich Lasseter nennen.
Aber ich bin wirklich Wyatt Earp.
Ich dachte, Earp wäre tot. Der Sheriff fand vor 100 Jahren ein ziemlich unrühmliches Ende.
Oh, ist das schlecht.
Ja.
Das ist
so schlecht. Der Mann nickte.
Das ja, aber ich bin sein Geist. Man hat mich gerufen und geholt. Jetzt bin ich gekommen.
Ich bin dein Geist. Ich bin tot.
In meinen Wagen.
Klar,
zischte der Geist. Und wer hat dich gerufen?
Skikatze.
Oh Gott, das ist so bescheuert. Ey, das ist wirklich. Ich habe das Gefühl, also wir sind jetzt auf Seite 51 und es wird immer dümmer einfach. Es gibt's doch gar nicht.
Ja.
Speedy hob die Hand und rieb sein Ohrläppchen. Wer macht das nicht? Er hatte dort eine Narbe. Sie juckte wieder. Ein Zeichen dafür, dass in ihm allmählich der Ärger hochstieg. Ja, wer kennt's nicht, ne, dass das Ohrläppchen juckt, wenn man dort genervt ist. Kennt jeder. Verschwinde! Speedy ließ seinen Arm sinken. Das hatte ihm noch keiner ins Gesicht gesagt. Oh, warte mal, das war der Geist, Entschuldigung.
Verschwinde!
Speedy ließ seinen Arm sinken. Das hatte ihm noch keiner ins Gesicht gesagt, bis auf diesen komischen Geist, der vorgab, Wyatt Earp zu sein. Was soll ich, Bruder? Oder Bro?
Leave!
Danke.
Verschwinden!
Aha, und wenn nicht?
Wirst du es bereuen und die anderen auch.
Du wirst Besuch bekommen
von drei Geistern. Der erste kommt um eins, der zweite kommt um zwei und der dritte
Fetschi,
wann immer ihm danach ist. Robson hatte beschlossen, sich seinen Besucher anzupassen. Wir werden es also bereuen, stellte er noch einmal fest. Und wie soll das deiner Meinung nach vor sich gehen?
Das wird sich noch zeigen.
Das ist doch blöd. Verschwinde oder er wird es bereuen. Wieso, was passiert dann? Das sage ich nicht.
Das sage ich nicht. Oh Gott, kann nicht mehr. Speedy stand auf. Er tat es langsam und sein Gesicht nahm dabei einen nachdenklichen, beinahe gequälten Ausdruck an. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das aussieht. Ein nachdenklicher, aber auch gequälter Ausdruck, als wenn er auf dem Klo sitzt oder was. Mein Gott. Ich kann viel Spaß vertragen, Junge. Ich habe allen Mist mitgemacht. Ich werde nur schrecklich sauer, wenn man mich beim Frühstück stört, wie du es getan hast. Alles klar? Wyatt nickte, grinste und wollte wieder etwas essen. Das war genau der berühmte Punkt, der dem anderen die Galle hochtrieb.
Mir reicht's,
knurrte Speedy wütend, wollte Wyatt Earp am Kragen packen und zur Tür hinauswerfen. Er packte zu und hindurch. Damit hatte Robson nicht gerechnet. Ja, bei einem Geist. Selbst er als gelenkiger Stuntman verlor die Balance, geriet dabei ins Stolpern, stieß gegen den Tisch, der zwar nicht umkippte, weil er festgeschraubt war, aber das Tablett bekam den Stoß mit, rutschte bis zur Kante und fiel von dort aus zu Boden.
Shit, verdammter,
fluchte Speedy, kreiselte herum, weil er wieder das Zischeln vernahm, sah den anderen waagerecht in der Luft über der Tür schweben und vernahm auch dessen Lachen.
Nicht so eilig, Speedy. Glaub es mir, wir sind den Menschen in allen Belangen überlegen.
Wir sind nämlich Geister. Echte Gespenster. Echte Gespenster.
Jetzt aber mal Ruhe.
Sie alter Knochensack.
Ja, aber...
Ja. Verschwinde! Brüllte Speedy, lief vor und stoppte abrupt, denn der andere war nicht mehr zu sehen. Wyatt Earp hatte sich aufgelöst. Schwer atmend fiel Speedy auf den Stuhl zurück. Er schwitzte plötzlich und wischte über seine Stirn. Natürlich, in Jason Dark-Büchern schwitzt jeder zu jeder Sekunde.
Ja.
Womit habe ich das verdient? Keuchte er. Und dazu am frühen Morgen. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und sprang wieder hoch.
Das werden mir die anderen büßen!
Er rannte zur Tür und riss sie auf, denn noch immer glaubte er, dass jemand ihm einen Schabernack gespielt hatte. Draußen blendete ihn die Sonne. Sein Wagen stand ungünstig. Speedy zog die dunkle Brille aus der Brusttasche und setzte sie auf. Für einen Moment blieb er stehen. Seine typische Haltung war es, die Arme angewinkelt, die Fäuste in die Hüften gestützt. Es herrschte schon Betrieb auf dem Gelände. Zwar nicht dieses ganz große Durcheinander, denn die Stars lagen noch in den Betten ihrer komfortablen Wagen. Dale Shannon bestimmt mit einem dicken Kater, da er sich am Abend stets einen gehörigen Schluck packte. Er packte sich einen Schluck. Hat man früher so geredet? Ja?
Nein, keine Ahnung. Da gehört höchstens Gönnte hin, aber okay. Nicht packte.
Es waren die Techniker und Arbeiter, die sich auf dem Gelände befanden und geschäftig umhereilten. Ihr Chef gab mit heiserer Stimme Anweisungen. Wenn er sprach, hatte der Zuhörer immer das Gefühl, als würde der Mann mit Reißnägeln gurgeln. Also ein bisschen eine Stimme wie, keine Ahnung, Marilyn Manson oder so. Aber eine Stimme übertönte ihn. Hell quietschend, kreischend, wie eine Sirene heulend. Das konnte nur eine, wenn sie dicht vor einem Wutanfall stand. Lana, Maxi Del Rey. Und Slimer war auch in der Nähe. Die Tür in der Wagenmitte rammte so heftig auf, dass sie wieder zurückschnellte. Maxi nicht schnell genug reagierte und deshalb die Tür gegen ihr Knie bekam. Maxi wurde ins Innere zurückgeschleudert. Das heizte ihre Stimmung noch mehr an.
Scheiße!
Brüllte sie voller Inbrunst, sprang endgültig aus dem Wagen und begann lästerlich zu fluchen, wobei sie sich bückte und ihr Knie hielt. Von vier Seiten eilten sie herbei. Sogar den Regisseur Monty Herbert hatte das Geschrei angelockt und das sollte bei ihm schon etwas heißen. Er war ansonsten die Ruhe in Person. Früher, da war es anders gewesen. Da hatte er nicht nur Regie geführt, sondern auch noch produziert, sich jedoch übernommen und als Produzent pleite gemacht. Das ließ ihn der große Daniel F. T-Bone oft genug spüren. Aber Herbie, wie sie ihn alle nannten, der geile Käfer, ließ sich damit nicht provozieren. Er wusste ja, dass T-Bone keinen besseren für diese Art von Filmen fand. Speedy sah ihn laufen. Herbie wirkte gar nicht wie ein Star-Regisseur. Seine Brille mit den dicken Gläsern und dem großen Horngestell passte nicht zu dem schmalen Gesicht. Sie war ihm viel zu groß. Er musste sie beim Laufen festhalten. Ich stelle mir auf, wie sie so eine riesige Brille trägt, weil sie größer als sein Gesicht ist.
Ja, absolut.
Berühmt geworden war er für seine Schirmmütze, die er tragen musste, weil ihm die Sonne sonst die nackte Kopfhaut verbrannt hätte. Er trug seine karierte Hose auf einem blauen Grundstoff, lief ein Muster aus roten und grünen Streifen und das Hemd hing über seinem Gürtel. Es weht bei jedem Schritt wie eine Fahne. Kennt man. Natürlich hatte sich ein Kreis Neugieriger um den Star gebildet. Monty kam ziemlich spät, durchruderte den Kreis und wurde von Maxi angefahren.
Ach nein, kommst du auch mal?
Ich kann nicht fliegen. Speedy hörte zu und grinste. Er hatte nicht verstanden, was der Regisseur antwortete. Bestimmt war es nichts Feines. Ihm ging es im Prinzip nichts an, aber er wollte sich trotzdem anhören, was Maxi tatsächlich widerfahren war. Deshalb schlenderte er rüber. In einigen Gesichtern erkannte er deutlich das Feixen. Es gab Leute, die Maxi dieses kleine Malheur gönnten. Zu sehr hatte sie sich wie eine Diva benommen und manch einen so arrogant abfahren lassen, dass dieser bis an sein Lebensende von ihr kuriert war. Dale Shannons Wagen stand nicht weit entfernt. Er war größer als alle anderen. Magnum Production hatte ihn gestellt, ebenso wie Maxi Del Reys Wagen. Wer das Geld brachte, bekam auch die Privilegien. Speedy hatte seinen Wagen selbst gezahlt. Er liebte es, unabhängig zu sein, nicht so wie Shannon, dessen Gesicht im Spalt der Wohnwagentür erschien und verdammt grau aussah. Die Tränensäcke unter den Augen sah man normalerweise nicht, auch nicht die müde, abgeschlaffte Haut, denn der Star achtete darauf, dass die Maskenbildnerin ihn zuerst morgens verarztete. »Junge, du siehst beschissen aus«, dachte Speedy und grinste schief. Da konnte er sich eher sehen lassen. Ein Typ wie Dale Shannon war ohne Schminke nichts wert. Er zog sich auch rasch wieder zurück. Wahrscheinlich passte ihm die Sonne nicht. Robson schlenderte näher. Er war groß und konnte über die Köpfe der meisten hinwegschauen. Maxie redete nicht nur mit dem Mundwerk, sie bewegte auch ihre Arme hektisch. Angezogen war sie zwar, dennoch sah sie aus wie ausgezogen. Der dünne Fetzen verdeckte nicht viel von ihrem gut gebauten Körper, den Speedy sehr genau kannte, denn Maxie hatte es einmal auf ihn abgesehen gehabt. Und Speedy, ein Kavalier alter Schule, hatte sich natürlich nicht gewehrt und sie sofort vernascht. Das steht da nicht. Sie war eine Schönheit. Ist bisher aus dem Text noch nicht hervorgegangen, aber. Eine wilde Frau mit ihrem pechschwarzen Haar, den dunklen Glutaugen und der weichen, beinahe hellen Haut, die sie sehr pflegte. Die Lippen waren vielleicht ein wenig zu breit, aber auch sie strahlen einen Sex aus, der Männer Schauer über den Rücken rieseln ließ. So beruhige dich doch, sagte Monty Herbert. Du wirst geträumt haben.
Hab ich nicht!
Der Regisseur verdrehte die Augen. Was du gesehen hast, das gibt es einfach nicht. Robson war plötzlich ganz Ohr. Darüber wollte er genauer Bescheid wissen und drängte sich vor.
Was hast du denn gesehen, Maxie?
Die Del Rey unterbrach ihren Redeschwall und ihren Song, den sie sang und der in den Charts war, drehte sich um und schaute den Stuntman an.
Ach, bist du auch da?
Ja.
Hast du vielleicht auch einen Geist gesehen?
Speedy nickte. Er saß bei mir am Tisch. Plötzlich wurde es still. Die Gesichter der Umstehenden schienen einzufrieren. Die Leute lachten nicht einmal. Maxie streckte ihren Kopf vor. Mit einer Geste der Verlegenheit wischte sie durch ihr Haar.
Hat dir der Geist auch seinen Namen gesagt?
Robson nickte. Er stellte sich vor. Das war sogar ein bekannter Geist. Er nannte sich White Earp. Der Stuntman hatte noch etwas hinzufügen wollen, wurde aber durch Maxies schrilles Lachen unterbrochen.
Toll, rief sie. Er hieß White Earp. Und weißt du, wie meiner geheißen hat?
Woher sollte ich?
Buffalo Bill!
Wow, das ist ja die Creme de la Creme vertreten.
Ja, wirklich, oder?
Der Hammer. Der Hammer. Ich finde das so toll. Bei dir ist wenigstens ein bisschen was passiert.
Sorry.
Ich durfte nur wieder vom Wetter lesen und wie der Typ geduscht hat. Warum das jetzt so wichtig war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man muss ja auf seine 200 Seiten kommen, oder wie lang das ist. Welche ist deine Lieblingsperson bis jetzt?
Der das Buch geschrieben hat. Ich muss sagen, also der Geist von Wyatt Earp, der hat mich sehr berührt, muss ich sagen.
Ja?
Ein echter Mann.
Verschwinde!
Ja, wirklich super, oder? Ja, aber warte, wir haben ja Skikatze noch nicht. Der kommt ja auch noch.
Ja, und pass auf. Und Skikatze springt und überhält mit dem Weltrekord im Schanzensprung. Miau! My planet needs me.
Also pass auf. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr, aber im fünften Kapitel. Das fünfte Kapitel, wir sind jetzt auf Seite 56, da würde ich jetzt noch bis Seite 64 lesen, weil da tatsächlich nochmal die Hauptfiguren vorkommen.
Yay.
Und dann ist so eine Unterbrechung, da ist zwar kein Kapitelwechsel, aber kann ich dann Eselsohr reinmachen, dann weiß ich nichts mal, wo wir gewesen sind.
Ein Eselsohr?
Ja, was hältst du davon?
Ja, das können wir machen.
Ja?
Dann,
weil das ist ja, man kennt das früher, wenn man so eine Serie verfolgt hat und dann war eine Folge ohne Hauptfigur, das ist ja auch blöd.
Ja, eben.
Sie landeten auf dem San Francisco International Airport und waren alle drei begeistert. Ist das nicht irre, rief Brody Parker, als er die kalifornische Sonne entdeckte. Ein Wahnsinn, sage ich euch. Guckt mal die Sonne, habe ich noch nie gesehen. Kinder, hier fühle ich mich wohl. Das merke ich schon. Wieso? Fragte Jerry. Die Luft riecht doch anders, nach Meer. London liegt auch am Wasser. Aber nur an der Themse, das ist der Unterschied. Hier sind wir am Pazifik. Das bedeutet Sonne, Sand, Mädchen, Hawaii, Palmen. Bis Hawaii musst du noch weit rudern, gab Destiny zu... Bis Hawaii musst du noch weit rudern, gab Destiny zu bedenken. Ja, weiß ich doch nicht, was dann kommt.
Ja, Entschuldigung.
Und schob ihre dunkle Brille hoch. Sie hatte ihren Geister-Sondereinsatzwagen per Luftfracht geschickt.
Ach du Scheiße.
Scheiß auf Ecto 1, wenn du den Geister-Sondereinsatzwagen hast.
Ach Gott.
Du, was mich bei Legacy wundert, dass es der Geister-Sondereinsatzwagen 1 und nicht der Geister-Sondereinsatzwagen 1a ist. Warum eigentlich?
Ja, das frage ich mich auch. Aber ich habe gehört, da gibt es einen Podcast, da wird das erklärt.
Ja. Also den hatten sie auf jeden Fall per Luftfracht geschickt. Er stand auf dem Frachtareal des Flughafens und bis sich die drei durchgefragt hatten, verging einige Zeit, aber schließlich hatten sie es geschafft. Ein Mann in Uniform bestaunte sie. Er sagte erstmal nichts und starrte sie nur an, wie drei aus der Anstalt Entflohene, denn sie trugen bereits ihre Kampfkleidung, die grauen Anzüge, die sie in einem Army-Shop gekauft haben. Geil. Wie so Cosplayer, geil.
Hey, wirklich, oder?
Ihr seid also die Helden? Sieht man das nicht? Fragte Jerry. Und euch gehört auch der komische Wagen? Jerry hatte es nicht gern, wenn man sein Fahrzeug beleidigte. Er ist nicht komisch, er ist super. Wie ihr, was? Genau, Onkel. Wir sind auch super. Ich meine, genau, Onkel. Wir sind auch super, erklärte Destiny, die einen völlig Fremden einfach mal Onkel nennt.
Wirklich.
Hallo, Onkel. Na? Hast du Schoki? Der Uniformierte sah sie bewundernd an. Gehören sie wirklich zu den beiden?
Die beiden gehören zu mir.
Oh.
Na dann kommt mal mit. Der Mann drehte sich um und verschwand in einem schmalen Gang, dessen Seiten aus dicht aneinandergereihten Containern bestanden. Die Halle, in der sie sich befanden, war gewaltig und fast bis zur hohen Decke gefüllt. Computergesteuerte Hebekräne holten die Wagen aus den Regalen. Aber es gab auch Gabelstapler, die ihren Weg zwischen den Kisten fanden und ihre Waren an bestimmten Stellen suchten. Habt ihr ihn schon ausgepackt? Fragte Kent, der neben ihrem Führer her... Haben Sie ihn schon ausgepackt? Fragte Kent, der neben ihrem Führer herlief.
Ja, jawohl. 45 wird ausgepackt.
Waren Sie auch vorsichtig? Er ist sehr empfindlich. Wissen Sie, man muss ihn gut behüten. Die Halle beherbergte auch Fahrzeuge, die per Luftfracht von einer Küste an die andere geschafft worden waren. Da standen wirklich heiße Schlitten. Doch weder ein Jaguar, Ferrari oder Porsche konnte mit dem Wagen der Geisterjäger konkurrieren. Er stand da wie ein wartender Mensch.
Was?
Hä? Der Wagen stand wie ein wartender Mensch und über die Gesichter der drei zuckte ein erfreutes Lächeln. Ich glaube, der blinzelt uns zu, flüsterte Brody. Kann schon möglich sein, meinte Kent. Ich habe schon in London das Gefühl bekommen, als hätte unser Wagen eine Seele.
Eine Blechseele vielleicht, sagte Destiny trocken.
Ach, hör auf, knurrte Kent. Jerry Kent. Er ist schon super. Das ist fast ein Mensch. So wie wir, verstehst du? Der fühlt mit uns.
Ja, manchmal glaube ich auch daran, sagte Brody. Ich will mir ja nicht einmischen, sagte der Mann vom Flughafen. Aber sprecht ihr über euren Wagen?
Nein, über unsere Braut, meinte Jerry. Sie gehört uns zusammen. Das ist vielleicht eine Show, wenn wir drei... Was? Wenn wir drei auf und in ihr sitzen. Das Schaukeln oder sanfte Wiegen genießen, wenn sie...
Unterschreiben!
Der Mann war sauer geworden. Der sich auf den Arm genommen fühlt. Er fühlte sich auf den Arm genommen. Komisch, oder?
Ja, merkwürdig.
Er hielt Kent einen Frachtschein hin.
Da müssen Sie unterschreiben, Mister.
Gerne doch, mein Lieber. Der Mann sagte nichts mehr. Er war froh, dass er die drei Typen verlassen konnte. Normal war es auch nicht, wie sie sich benahmen. Sie strichen um ihr Fahrzeug herum wie eine Katze um den heißen Brei. Das macht keinen Sinn.
Nee.
Das ist Blödsinn. Ihre Handflächen streichelten das Blech und Jerry meinte seufzend, so begrüßt man nur einen alten Freund.
Und wer fährt den Freund? Fragte Destiny.
Jerry Kelly hob die Arme, machte ein ernstes Gesicht und sagte nur ein Wort. Ich. Dann kennst du auch die Strecke? So etwas hat man im Kopf, Baby. Ich schaue trotzdem lieber auf der Karte nach, bot Destiny an und schloss die Beifahrertür auf. Gott, der hat noch nicht mal Zentralverriegelung. Was ist das für eine Scheißkiste? Ernsthaft, das kann doch nicht sein. Kent hielt sie zurück. Er schlug ihr eine Hand auf die Schulter und zog sie nach hinten. Kent hielt sich zurück. Er schlug ihr eine Hand auf die Schulter und zog sie nach hinten. Destiny wankte, fing sich und schaute Jerry böse an. In die Augen. Steht doch nicht. Traust du mir nicht, Süße? Aber ja doch. Und weshalb schaust du auf der Karte nach? Warst du schon mal hier? Nein. Deshalb schaue ich auch nach. Kent verzog das Gesicht. Eigentlich hätte ich beleidigt sein müssen, aber ich will nicht so sein. Okay, schau nach. Nimm die Karte und zeichne den Weg ein. Der müsste eingezeichnet sein. Wie ein beleidigter Pfau stolzierte Jerry Kent um den Wagen herum, zog die Fahrertür auf und nahm schon hinter dem Lenkrad Platz. Destiny setzte sich neben ihn. Der Straßenatlas lag ausgebreitet auf ihren Knien. Sie schielte über die Ränder ihrer Sonnenbrille auf die Karte. Wir müssen nach Norden, meldete sich Jerry. Brody Parker, der im Front hockte, klatschte in die Hände. Gut gemacht, Jerry, das ist klasse. Ich bin klasse. Nimm den Bayshore Freeway in Richtung Norden. Bayshore Freeway in Richtung, da lang, erklärte Destiny. Und dann die Golden Gate, jubelte Parker. Partner Parker. Destiny drehte sich um. Sorry, Brody. Das muss in einem anderen Film sein. Die nehmen wir nämlich nicht. Tatsache? Ja, wir müssen auf die Ostseite der Bay. Rüber nach Oakland. Aber dann nehmen wir die Oakland Bay Bridge, alles klar? Noch klarer, erwiderte Jerry. Ich würde vorschlagen, dass Brody Kartenstudium betreibt, damit er etwas lernt. Ja, ein guter Gedanke. Destiny reichte ihrem Partner den Atlas. Kannst du lesen? Ihr könnt mich mal. Kent lachte und startete.
Wow.
Kannst du starten? Ich danke dir. Für einen Moment schaltete er die Festbeleuchtung am Wagen ein und ließ auch die Sirenen kurz aufheulen.
Also es ist ja nicht der Wagen, der...
Nö, das war ich glaube, da saß auch Skikatze auf dem Auto. Alles klappte, die drei freuten sich. Ich sehe die so vor meinem Auge da drin. Ja, juhu, die Festbeleuchtung, die Skikatze oben drauf funktionieren. Jetzt geht's los. Kennst du dieses GIF-Meme von den drei Bekloppten?
Ja.
Im Auto. Stell ich mir das gerade vor. Kennt ihr das, ihr Leute da draußen? Das ist herrlich. Mit Jim Carrey, wer sind die anderen?
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Frisco, wir sind da, rief Jerry. Die Yankees werden begeistert von uns sein. Keine Chance den Geistern. Keine Chance, riefen die beiden anderen. Dann jagten sie los. Durch die gute Beschilderung auf dem Flughafengelände fanden sie gut hinaus. Sie gelangten auf den Bayshore Freeway, rauschten an San Bruno vorbei und erreichten sehr schnell die San Francisco. Das Wetter meinte es besonders gut. Eine strahlende Sonne stand am azurblauen Himmel. Nur im Westen lagen weiße Wolken auf der Lauer. Sie wirkten wie Bälle aus Watte. Natürlich fuhren die drei mit offenen Fenstern. Jeder sollte sehen, wer da über den Freeway rauschte, obwohl die keiner kannte. Genügend bestaunt wurden sie. Die Fahrer der sie überholenden Wagen schauten, schüttelten die Köpfe, grinsten oder tippten sich auch an die Stirn. Selbst hier im Mekka der verrückten und ausgeflippten Typen fielen sie mit ihrem Mercedes auf. Ein roter Sportwagen rauschte heran wie ein Geschoss. Sehr dicht fuhr er auf, dann fiel seine Geschwindigkeit ab, sodass der Fahrer auf einer Höhe bleiben konnte. Es war eine Fahrerin. Ein Rasseweib. Blond, leicht angezogen, mit flatternder Kleidung, eine zweitfarbige Sonnenbrille und lange, blinkende Ketten in den Ohren. Das Stoffverdeck des roten Flitzers war zurückgezogen. Die Frau am Steuer lachte mit blitzenden Zähnen.
Seid ihr die Geisterjäger?
Schrie sie.
Ah, sie kennt uns. Sie kennt uns. Brody war aus dem Häuschen. Sie weiß, wer wir sind. Wer bist du denn, Süße? Ich habe euch in London erlebt. Was macht ihr hier?
Rief die Blonde zurück.
Geisterjagen. Ah. Toll, Wahnsinn. Viel Erfolg.
Das ist für ein Dialog, ey.
Wahnsinnsgespräch.
Ach Gott.
Wahnsinnsgespräch. Sie rauschte ab und Brody bekam vor Staunen den Mund kaum noch zu. Das ist doch der Hammer, flüsterte er. Verdammt, man kennt uns. Man weiß, wer wir sind, Freunde. Man muss noch mal drauf verweisen. In dem anderen Kapitel wurde gesagt, die haben bis jetzt noch keine Aufträge gehabt.
Ja.
Freunde, habt ihr damit gerechnet? Nein, auch wir Leser nicht. Seid ehrlich, hättet ihr das überhaupt gedacht? Nein, Brody. Ein Wahnsinn, sage ich euch. Das ist nicht zu fassen. Wir sind berühmt. Wir sind wer? Parker wollte sich nicht beruhigen. Er ließ sich in seinen Sitz zurückkippen, hob die Arme und klatschte in beide Hände. Ja, wir sind wer? Amerika gehört uns, erklärte Jerry Kent mit feierlicher Stimme. Wir sind die Helden der Nation.
Mach mal halblang,
sagte Destiny.
Das ist doch Zufall, dass diese aufgedonnerte Blondine in London was von euch gehört hat. Wenn wir hier erfolgreich auf Geisterjagd gehen, dann können wir uns rühmen.
Ja, wirklich, ne? Nur am Meckern, ne?
Nur.
Hörde Kuh.
Die beiden Männer murrten, mussten aber zugeben, dass da was Wahres dran sein musste. Konnte. Rechts von ihnen lag die Bay. Eine breite, weite Wasserfläche, die grün-blau schimmerte. Die Sonnenstrahlen zeichneten blitzende Spiegel auf die Kämme der Wellen. Bunte Segel bildeten herrliche Farbtupfer auf der weiten Fläche. Sie konnten kaum bis zur Ostküste der Bay schauen, denn graublauer Dunst lag wie eine Glocke über dem ganzen Gebiet. Im Norden verschwammen die Berge im Dunst. Genau da müssen wir hin, erklärte Jerry. Ghost Valley. Richtig, Brody, das liegt dort.
Gib mir mal den Atlas, verlangte Destiny. Ich bin besser als ihr.
Steht da nicht.
Aber trotzdem.
Parker kramte die ausgeklappten Seiten zusammen und reichte ihr den Atlas. Destiny fuhr mit einem schlanken Finger die Straßen entlang.
Wir fahren durch Oakland in die Berkeley Hills. Da finden wir auch die alte Geistergrube.
Woher willst du wissen, dass es eine Grube ist? Fragte Jerry.
Meinetwegen auch Tal.
Das Gespräch zwischen ihnen versickerte. Jeder hing seinen Gedanken nach. Sie schauten sich die Gegend an, sahen immer wieder Wasser und das Häusermeer von Frisco und die hügeligen Straßen, für die diese Stadt berühmt war. Schließlich bogen sie auf die Brücke und rollten über die Bay hinweg.
Da meint man zu fliegen, schwärmte Brody. Ja, gleich heben wir ab.
Hört auf, beschwerte sich Jerry. Ich muss mich konzentrieren.
Wieso das?
Habe ein komisches Gefühl.
Ach,
sagte Destiny spöttisch. Mach dich ruhig lustig über mich, Alte, sagte Jerry Kent. Aber ich fühle, dass etwas nicht stimmt. Meine Nase juckt.
Ich muss mich kurz am Ohrläppchen reiben.
Ja. Ich glaube, die haben uns schon bemerkt.
Wer?
Die anderen.
Skikatze?
Fragte Brody. Ja, er wird schon wissen, was in London passiert ist.
Aber im Ghost Valley gab es doch kein Fernsehen, wandte Brody ein.
Geister wissen alles. Jerry fuhr schneller. Auf der Brücke fühle ich mich nicht wohl.
Und weshalb nicht?
Frag nicht nochmal, Brody. Es ist eben so. Sie schauten nach vorn. Noch immer lag unter ihnen das Wasser. Die Brücke war wesentlich länger als die Golden Gate und Jerry Kent sollte sich mit seinen Vorahnungen auch nicht geirrt haben. Denn Destiny war es, die auf einmal lachte.
Kannst du mal lachen?
Hast du was? Meldet sich Parker aus dem Fond. Ja, schau nach vorne. Ist die Zeit der Postkutschen nicht vorbei?
Parker beugte sich vor.
Klar, aber du scheinst dich geirrt zu haben. Ich sehe... Ach, du großer, mein Vater. Da kommt einer auf uns zu.
Kent heulte.
Mist, verdammt. Genau, auf der Brücke.
Er heult hier. Und hier ist das Kapitel nicht zu Ende, aber der Abschnitt des Kapitels.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch für heute erstmal durch, oder? Und
damit mache ich ein kleines Eselsohr in meinen...
Reiß die Seite ruhig raus, ey. So ein Scheiß.
Oh, ey, wirklich, ne? Ich hab
bisher alle Seiten rausgerissen, die wir gelesen haben.
benutze ich als Verpackungsmaterial, wenn ich Sachen für eBay verkleide.
Ja, wie praktisch. Ja. Jetzt mal unter uns, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Wirklich, das ist so schlecht geschrieben. Das ist, keine Ahnung, als hätte das ein Vierjähriger geschrieben. Ja, gut, seien wir mal fair, ein Sechsjähriger.
Aber, ja, aber ist schon ein geiler Cliffhanger jetzt, weil die sind ja auf der Brücke in der Gefahrensituation und da kommt jetzt die Geisterkutsche. Ist ja schon bedrohlich.
Bedrohlich, ja.
Bedrohlich. Nur die das Kapitel vorher im Ghost Valley hätten sie sich komplett sparen können. Ich glaube nicht, dass das für die Story relevant ist.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch später.
Ich behaupte mal, trotzdem ja Buffalo Bill und Wyatt Earp sich da jetzt schon gezeigt haben, spielt das keine wirkliche wichtige Rolle. Weil die Geisterjäger, die könnten ja da auch gleich einfach ankommen, nachdem sie die Postkutsche gebastelt haben. Mit ihrer MG von Destiny.
Die MG.
Und dann könnten die im Ghost Valley sagen, ja, wir haben den Geist von White Earp gesehen. Und dann hätte ich mir die ganze Sequenz mit dem duschenden Nuggetai sparen können.
Ja, stimmt. Ja,
und du dir die Sequenz am Frühstückstisch.
Oh, wirklich, ne? Ich find's aber auch immer wieder erstaunlich, wie schlecht einfach auch die Dialoge sind, die so zu gar nichts führen. Das ist alles aus, es wirkt so unbeholfen. Weiß nicht, so, keine Ahnung, also als hätte jemand das Buch geschrieben, der einfach noch nie Kontakt mit Menschen hatte und noch nie irgendwie so echte Gespräche oder sowas gehört hat. Das ist alles ganz so hölzern und schlimm und oh Gott, wirklich. Ich kann, ey, wirklich, ne, also wenn ich so einen Schund lese, dann frage ich mich echt, warum Jason Dark so erfolgreich geworden ist. Also an der Qualität kann es nicht liegen.
Das ist halt einfach, pardon. Das hat mich so angespannt, nervlich, dass ich jetzt komplett durch bin. Das sieht man nicht.
Schade.
Deine Faxen, ja, ich weiß, sieht man aber
du,
nicht.
Du siehst es, das reicht mir.
Ich sehe es, ja. Das sieht halt aus wie so eine Fanfiction von einem 13-Jährigen, der eine Geschichte, zur ersten Geschichte schreibt. Aber naja, gut, ich meine, die Leute wissen, wir finden das nicht gut. Unsere Meinung ist hinlänglich bekannt. Was ich mich frage, ist, weil wir haben in den ersten beiden Sendungen kein Feedback bekommen, wie findet ihr denn die Geschichte bis jetzt? Seid ihr da jetzt gespannt? Fragt ihr euch, oh mein Gott, wie kommen unsere Helden aus der Situation auf der Brücke mit der heraneilenden Kutsche?
Ja, kommen sie da je wieder raus? See you next time. Ja. Same bad channel. Entschuldigung, same ghost Richtig. Time, same ghost channel.
Ja, genau. Also für mich ist das spannend. Lange nicht mehr gelesen. Das ist der Wahnsinn. Ne? Großartig.
Aber das wäre übrigens was, abschließend nochmal, was finde ich echt fehlt, eine Ghostbusters-Romanreihe. Einfach eine richtig gut geschriebene Romanreihe, finde ich. Das fehlt irgendwie.
Ja, genau. Da habe ich aber vorhin nochmal drüber nachgedacht, was für ein Glück, dass das nicht offiziell lizenziert wurde und dann als offizieller Roman gekommen wäre. Das ist furchtbar. So ist es ganz witzig. Aber du hast recht, so eine Romanreihe wäre cool. Ist vor ein paar Jahren flüsterte mir ein Täubchen zu, die liebäugeln mit Romanen.
Okay.
Ja, das war eine ganz lustige Situation. Es schrieb mich jemand an, so ganz mysteriös, und meinte so, hey, hallo, mir ist gesagt worden, die planen Romane, eine ganze Romanserie. Ja, aber das war sehr, sehr diffus. Ein Vögel flüsterte mir, dass ein anderer Vogel ihm zuflüsterte, dass es Romane geben soll. Und ja, wo ich nicht so recht dran geglaubt habe, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Bin ich auch dafür.
Ja, das ist ja die Frage, wenn jetzt wirklich der neue Film, dann eigentlich die logische Konsequenz.
Auch da, Stranger Things Romane hatte ich in der Hand gehabt und die spielen vor der Serie teilweise.
Ja.
Und fand ich interessant. Da wäre es auch eine, weil wir haben ja immer so mit dem Gedanken gespielt, man könnte so ein Comic-Prequel bringen.
Ja.
Und erzählen, was so vorher passiert ist, gerade mit Hinblick auf Egon und so. Das wäre natürlich als Roman noch viel, viel geiler, weil viel ausführlicher.
Richtig, ja. Fände ich auch cool.
Ja. Das müssen die mal machen, sonst schreibe ich das.
Mach mal, ja.
Okay.
Ja.
Gut, das war's für heute.
Das war's für heute.
Also wieder eine fette Sendung geworden, hier über 2 Stunden wieder.
Ja, dabei haben wir uns heute hier hingesetzt und gesagt, ey, wir machen heute mal eine lockere Folge. Ja, die haben jetzt zweimal irgendwie 2 Stunden gehabt, jetzt machen wir mal irgendwie nur eine halbe.
Ich bin von einer Stunde ausgegangen, 70 Minuten oder so, ja. Dachte ich, aber gut. Dann befreien wir an dieser Stelle den Danny, der das alles noch schneiden muss.
Ja, ich habe auch noch ein Brötchen im Ofen.
Das ist auch noch ein Brötchen im Ofen. Ja, das heißt, Rent a Movie. Was gibt's in Rent a Movie für Filme, das werden besprochen? Das wollte ich am Anfang schon fragen, habe ich vergessen.
In Rent a Movie gibt es, gut, die Folge ist jetzt schon draußen, wenn ihr die Folge jetzt hört. Da haben wir über 2 Matthias Schweighöfer-Filme gesprochen. Einer schlimmer als der andere. nämlich 100 Dinge und Der geilste Tag. Und welcher davon richtig scheiße war und der andere weniger scheiße, das könnt ihr in Random Movie hören.
Ja, ich kenne beide nicht. Hab beide nicht gesehen.
Das macht nichts. Die Folge ist trotzdem sehr, sehr schön geworden. Wir sind sehr, sehr stolz drauf.
Wunderbar.
Es wird sehr lustig, wirklich.
Also, habt ihr es gehört? Wenn ihr hier durch seid und wollt noch was hören, dann hört euch Random Movie an.
Und unbezahlte Werbung. Sven, warum bezahlst du mich nicht dafür?
Gut, okay, das war's von uns für diese Woche.
Ja, in diesem Sinne, ihr hört uns dann nächstes Mal hoffentlich wieder. Wenn nicht, gibt's richtig Ärger, ne? Gibt's richtig einen auf den Deckel. Dann lesen wir das Buch zu Ende, wirklich. Also dann machen wir eine 3-Stunden-Folge und lesen das Buch durch. Dann schlaf gut und so weiter oder habt einen guten Tag. Und 3, 2, 1.
Tschüss. Tschüss.
Das war Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.